kein Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
Tales vom Support. Neue Folge. Muttertag. Tada!
Haben wir es geschafft.
Hör auf zu
lachen.
Heute
wirklich.
Heute wirklich.
Also
heute
nicht,
ist wirklich.
Also nicht, nein, wenn ihr das hört, aber wenn wir das aufnehmen.
Genau, weil heute ist tatsächlich Muttertag und wir sitzen jetzt hier auch nicht alleine. An der Stelle schon mal Thorsten, grüß dich. Hi.
Hallo, hallo.
Schön, dass du da bist. Nils ist auch da.
Mhm.
Ja, wunderbar. Und der fantastische Stefan.
Jawohl.
Guten Super. Tag. Ja, wunderbar. Und wir haben heute, wie gesagt, einen speziellen Gast bei uns, Thorsten Matuschak, seines Zeichens Bottropper Urgestein. Boah, wo fangen wir an? Gitarrist, Schlagzeuger, Klavierspieler.
Keyboardist.
Keyboardist. Sexiest Man Alive. Ich habe keine Ahnung, welche Titel er sonst noch alle gewonnen hat. Westlich des Orals, auf jeden Fall. Seit einigen Jahren Münsteraner. Aber trotzdem ganz tief verwurzelt in der Bottropper Szene. Ich sage nur so ein paar Bands wie Inane, Oswong, Mournful, korrigiert mich, gibt es da noch ein paar, wahrscheinlich hunderte.
Ja, Sulfur, mit dir zusammen, du Nase.
Stimmt. genau. Die wichtigste von allen Bands.
Ja, auf jeden Fall. Sie nicht?
Ja, du wahrscheinlich. Ja,
natürlich nicht.
Aber ich kann sagen, er war noch vor deiner Zeit mit aller Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, ne, oder?
Ja, also zumindest nicht aktiv wahrgenommen. Eher nachher gewusst, dass es die gab, aber ich glaube nicht, dass ich...
Ja, durch die Charts dann damals, ja, so genau. Im Nachgang, ne?
Ja.
Wir hatten dann so 12 Jahre das später so, einen Chartanstieg, ja, du weißt in Bulgarien.
Du weißt doch, wie das so ist in der Bottropper Szene. Man erzählt sich Dinge und dann sagt man, ach, da gab's mal was.
Ja, ja. Mal gehört.
Aber mal gehört.
Ja, ja, sicher. Ja. Und auch David Bowie ist mal da drüber geflogen. Okay, Thorsten. Ja, sicher, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Deswegen. Aber wir wollen jetzt erstmal Thorsten zu Wort kommen lassen. Thorsten, wie waren so deine musikalischen Anfänge, deine Steps? Also ich weiß nicht, wir haben uns kennengelernt, da war...
Haut er aber heute direkt, geht
voll rein. Ja, sicher, voll rein. Ja, klar, deswegen.
Habe ich das richtig verstanden?
Hast du, halt die Schnauze. Ich weiß nicht, wann haben wir uns kennengelernt? Das muss so Mitte 90er gewesen sein, ne?
Er. Das war er. Wir haben uns alle kennengelernt damals im Glockenspielhaus in Bottrop in der Musikschule.
Fucking hey, yo.
Von Klaus Matsuga. Weil wir hatten alle den ein und denselben Gitarrenlehrer, Frank Hensel war es. Und da haben wir uns alle kennengelernt.
Oh, verdammt, das stimmt. Thorsten Kleine Hegemann war dabei.
Genau. Yogi war dabei, ne?
Ja, der Yogi hat aber Bass gespielt.
Aber dann... warte mal, woher kenne ich denn dann den Yogi?
Ja, der war ein Raum daneben bei dem Basser. Arno Dietrich.
Genau, Arno. Hier war ja die Enemy Within
Musikschule.
Ja. Das Musiktherapiezentrum.
Ja, genau, das Musiktherapiezentrum. Tatsächlich, ja.
Aber ich überlege gerade, Musikschule, war die vorher da am Glockenspiel?
Oder? Nee, das war eine private Musikschule.
Ach so, war okay. Quasi über dem Glockenspiel, beziehungsweise im Glockenspiel.
Drin
auch. Ja, da sind dann immer so als kleine Männchen da rausgekommen.
Reingehalten und
als
Glocken. Ja, wir mussten dann immer zur halben und vollen Stunde
musste der mit dem
wurde einer ausgelost, der seinen Kopf dahin halten musste und dann wurde da...
Ja. Genau, da haben wir mal ordentlich gekriegt. Ich kann mich noch dran erinnern, stimmt. Also da, du hattest zu dem Zeitpunkt auch schon lange Haare.
Du kannst dich noch dran erinnern.
Ja, ja, so ein bisschen nicht. Was, dass du lange Haare hattest?
Das war immer erschreckend, was er sich erinnern kann. Genau. Aber dann ist er wirklich so. Also, ja. Das sind aber nur Halbwahrheiten, aber der erinnert sich an viel.
Ja, genau, ja, das richtig. Ist richtig.
Zu anderen Halbwahrheiten kommen wir später.
Warte. Und du hattest eine Area Pro 2 Gitarre?
Nein?
Verdammt.
Das war,
kommen wir jetzt in den Halbwahrheiten.
Glaube ich, hier mein Kumpel, der Marc, der hatte eine alte Les Paul Area Gedöns.
Da siehst du, da war ich doch nicht ganz daneben, denn jetzt
ich hatte irgend so ein Yamaha-Teil. Irgendwie, das hatte ich bei, sagt euch noch Musik Bladi was in Essen? War auf, ich glaube, das müsste Viehhofer Straße auch sein. Das ist auf dem Teil, auch wo das Turok und hier Café Nord und so ist, ein Stückchen weiter Richtung, ungefähr da, wo WOM früher war, da so schräg gegenüber.
Okay.
Genau, und da haben wir mir damals meinen Schulpraktikumsplatz mit einer Gitarre erkauft, quasi. Wir sind dann da hingefahren, ich wollte Gitarre lernen und da hat Vater dann, weil er so ein großer Verhandler Smarter ist, Move. Genau, sind wir dann hingefahren, hat gesagt, wir kaufen die Gitarre, wenn der Lütten hier den Schulpraktikumsplatz kriegt. Und dann habe ich die Gitarre kurz vor Weihnachten gekriegt und dann nach Weihnachten das Schulpraktikum. Das muss 19.
Musst du drei Wochen das Büro putzen.
91, Anfang 91 war das. Genau, ja. Und da habe ich dann angefangen, Gitarre zu spielen. Cousin sei Dank. Olli war ja vor, wann war er? Im letzten Monat war er hier zu Gast.
Vorletzter.
Ja, ja. Ja.
Genau.
Genau. Und ja, Olli war halt dann immer schon der metallische Typ von uns beiden. Und uns trennt 10 Monate. Ich bin der 10 Monate Ältere. Er war halt aber was so die
Was hast du ihn auch spüren lassen, ne?
Ich hatte früher Angst vor Olli. Irgendwie. Weil der war ja im Kindergartenalter, der wollte sich immer nur prügeln und kloppen. Und ich fand das total scheiße. Ich meine, überleg mal bitte. Olli kommt aus dem
Harten. Jetzt kommt die Wahrheit raus.
Ja, natürlich. Hör
genau hin, Freund.
Ja, guck, das ist jetzt noch irgendwas, was ich richtig stellen muss.
Ja, genau.
Ja, genau, Olli. Hör genau zu. Der kommt ja aus dem harten Bottrop und ich kam hier aus dem beschaulichen Kirchhellen. Und wenn er in Kirchhellen zum Kindergarten gehst, ist alles irgendwie so schön Friede vor der
Eierkuchen. Da gab es auch im Außengelände wahrscheinlich noch Wiese und nicht nur Dreck, ne?
Wiese, richtig.
Genau.
Genau. Und der Bottrop war nur Klappmesser.
Genau. Und so rum war es dann halt. Und Olli war dann halt immer schon eher so der etwas wildere von uns beiden. Und ja, der wollte immer kloppen. Und ich wollte das nicht. Deswegen fand ich das eigentlich früher, ganz, ganz früher, fand ich das eigentlich nie so geil, wenn die uns besuchen gekommen sind. Irgendwann
wusste voll irgendwann krieg ich aus dem Maul.
Aber irgendwann habt ihr euch darauf geeinigt, zusammen Musik zu machen.
Richtig, genau.
Okay. Ja. Kurz danach.
Aber ich sagte, bevor er mich jetzt haut, ey, spiel doch lieber Gitarre.
Ja, genau, ungefähr 10 Jahre später dann.
Ja, guck mal. War das denn deine erste Band mit Olli zusammen?
Was heißt Band? Wir standen zu. Naja, die erste Band war es nicht. Also mit Olli stand ich, die Geschichte hat er ja auch schon erzählt, bei mir oben da in Kirchhellen im Kinderzimmer. Ich habe mein erstes Instrument, was ich gelernt habe, da war ich 11, war Keyboard. Ich wollte damals, wann war das, Mitte der 80er war es, da habe ich angefangen Keyboard zu lernen, weil ich den Keyboarder von Nena so cool fand. Der stand dann halt immer irgendwie so in der Hitparade oder sowas, halt dann hat er so seine coolen Moves gemacht. Sprich, der stand dann da und hat sich dann einmal ganz schnell um die eigene Achse gedreht und dann weitergespielt. Und das habe ich dann halt.
Fahrenkrug oder wie hieß
der? Ja, Uwe Fahrenkrug Petersen. Genau. Genau. Ja, der dann im Endeffekt nachher auch der.
Woher weißt du das, Nils?
Ja, sorry.
Ja, der ist ein großer Musikproduzent und Komponist. Der hat ja die ganzen Sachen von Nena alle komponiert.
Das ich meine, halt könnte ja schlimmer sein. Der könnte jetzt noch sagen, Modern Talking Guitar finde ich mega geil und deshalb will ich jetzt Guitar lernen.
Nix gegen Guitar. Also Entschuldigung, das ist so mein absoluter Traum. Ich habe mir da mal angeguckt, aber die Dinger sind mir tatsächlich zu teuer.
Ja, kann ich verstehen. Ja,
die sind einfach zu teuer, aber ich hätte auch gerne so ein Ding. Ich kann zwar nicht Klavier spielen oder sonstiges, aber
Du kannst damit halt mega, mega geil aussehen.
Sieht gut aus.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Und dazu so richtig schöne, was ist das, so weiße
Anzug. Ich sehe dich in einem weißen Blouson.
Blouson, genau.
Blouson. Ja. Ne? Ja. Mit Schulterpolster.
Mm. Hemd, vier Knöpfe offen.
Fukuhila, leicht gewelltes Haar, Schnubbi.
Ja, kriegen wir hin. Sieht auf jeden Fall sexy aus.
Okay. Hier musst du wieder deine Face-App benutzen.
Machen wir. Gut, okay, du kommst also quasi erstmal vom klassischen Synthi- bzw. Klavierspielen
an. Ja, Keyboard. Okay. Genau, hatte halt Keyboard-Unterricht und irgendwann, klar, wirst du dann älter, hörst andere Musik. Cousin hat halt schon immer irgendwo, war mehr Metal Halloween, hier Running Wild und Guns N' Roses und solche Sachen hat er dann halt gehört und hat mich damit dann auch so ein bisschen angefixt. Ich habe dann mit Scorpions angefangen, weil Schulkollegen von mir dann halt auch viel Scorpions gehört haben. Da war ich so 13, 14 oder sowas halt und dann stand halt dann irgendwann die Idee im Raum, ich möchte gerne Bass spielen. Hin und her überlegt. Oder ein Mofa-Führerschein.
Das ist ja auch ein Instrument.
Der Geile ist ja, ne? Bass oder Mofa? Also mit beiden kriegst du keine Mädels.
Ja. Ja, deswegen ist es dann nachher im Endeffekt Gitarre geworden.
Gut, das wollte ich gerade sagen. Da kannst du zumindest, ne, im Stadtpark kommt man sich noch hinsetzen mit einer Akustikgitarre, 3 Akkorde schmettern, ne, und dann hatte man dann irgendwie zumindest dann die.
Ist eine kurze Aufmerksamkeit dann wenigstens, ja.
Ja, zumindest waren dann so die ein oder anderen Damen, die dann gesagt haben: Wow, guck mal, der kann sogar Gitarre spielen. Ja, mit Bass konntest du keinen beeindrucken, mit dem Mofa auch nicht.
Nee, genau, und dann war es dann nachher im Endeffekt, weil. Ja,
mit dem Fuchsschwanz da dran hing vielleicht.
An der Gitarre?
An der Gitarre, genau. Zwei doofe Gedanken.
Ja, Vater hat halt eh immer unterstützt, besonders meine Eltern haben das eh immer unterstützt, was ich so musikalisch gemacht habe, weil die, glaube ich, echt froh waren, dass ich ein vernünftiges Hobby hatte. Ich habe vorher auf Fußball gespielt. Man sagte auch, aus mir wäre vielleicht ein guter Torwart geworden, aber irgendwie machte da damals mein Selbstbewusstsein nicht mit, weil in den Jugendmannschaften, wenn du verlierst, war der Torwart immer schuld.
Ja, klar.
Und das war scheiße. Deswegen habe ich bis zur C-Jugend habe ich beim VfL Grafenwald gespielt und irgendwann war dann halt auch gut, hatte ich keinen Bock mehr. Und ich glaube, da war Vater war dann froh, dass ich ein vernünftiges Hobby dann habe, nicht unbedingt Fußball spielen, und hat mich dann quasi vor die Wahl gestellt. Ja, Mofa oder Gitarre, such dir eins aus. Ich meine, das ist Luxus, klar, natürlich. Ja, klar. Heutzutage ist das vielleicht für viele Eltern nicht mehr so möglich.
Heute ärgerst du dich, hättest du doch lieber Mofa genommen.
Wahrscheinlich, richtig, ja, genau.
Dann ja, hätte aber lass mich vergessen, die Gitarren, die waren auch damals richtig teuer. Richtig teuer. Also da
boah, den Luxus, dass du für 300 Euro eine gute Gitarre gekriegt hast.
Also never ever.
Also vergleichbar never für 300 ever. Mark oder so. Muss ja vergessen.
Ich gerade sagen, ja. Also wenn du mal geguckt hast, damals hier Wischermann in Bottrop oder war das Musik Tit in Essen und ich weiß nicht, wie sie alle hießen.
Wo ging das los damals, wo du sagst, dass so eine halbwegs brauchbare, gute E-Gitarre
ich denke so ab 600 D-Mark, 500, 600 D-Mark, aber da, damals waren ja auch 500 Mark tatsächlich ja auch
viel deutlich... Viel Wert hat einen anderen Wert.
Was hast du dafür gekriegt? Epiphone oder sowas, ne?
Ja. Boah, ich weiß gar nicht, ich habe damals die erste Gitarre war so ein Strattnachbau, den ich mir damals noch keine Ahnung davon gehabt.
Den hatten wir, glaube ich, alle.
Und aber die habe ich in Dorsten geholt, wenn du da über die Brücke, wo auch die Eisbahn und jetzt dieses Hallenbad ist.
Da habe ich damals mein Keyboard.
Da war so ein bisschen tiefer gelegen, irgendwie so ein Musikgeschäft.
Ja, richtig, genau. Ja, ja.
Da habe ich damals meine erste E-Gitarre gekauft. Ich habe vorher akustische Gitarre erst gespielt, ein paar Jahre an der Musikschule, aber da weiß ich auch nicht mehr, was das war und wie teuer.
Ja.
Ich muss mich gerade ein bisschen lustig machen.
Ich habe auch wunderschöne Bilder im Kopf.
Ja. So ja, schön ich auch, mit deswegen.
Genau, wo er total verträumt, immer in die Decke guckt.
Du hast halt immer noch so. Du hast halt noch so diese komischen Ständer für den Fuß gehabt, um den Fuß halt höher stehen zu haben. Das sah besonders schick aus. Diesem Notenständer davor und so richtig
lachen. Ich muss gerade so lachen. Genau dieses Teil hat tatsächlich gestern bei uns Einzug gehalten, weil meine Freundin sich tatsächlich so ein Ding bestellt hat. Ist so, ja gut, okay. Ja,
kann man machen.
Ja, ja also wenn man es... Wenn
ist billiger als eine Monitorbox, wo du dich draufstellst. Also von daher.
Übrigens, Boris hat sich bei mir gemeldet.
Ja.
Wir hatten doch dieses Dingen, wo ich nicht wusste, wie dieser Kasten heißt. Bei Kettle Decapitation. Diese Kisten, die man einfach nur hinstellt, wo so ein Gitter drauf ist, wo man sich auf der Bühne noch draufstellen kann, um sie nicht auf den Monitorbox zu stellen oder so.
Ja. Ah, ja.
Diese Boxen.
Ja.
Und wir wussten den Namen ja nicht.
Ja.
Jetzt rate mal. Oder wahrscheinlich wissen wir es immer noch nicht, aber ich weiß es jetzt.
Rate mal. Mausefalle.
Ego Riser.
Komm hör auf!
Nein, die heißen wirklich Alter, so.
Die heißen wirklich Ego Riser.
Die heißen Ego Riser.
So was brauche ich.
Wollte ich gerade sagen, ey, das kann ich auch gebrauchen.
Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, also gibt also, keinen klaren, danke, klaren danke Namen für ein Produkt.
Danke für die Rückmeldung, Boris, an der Stelle liebe Grüße. Hat er mir erstmal direkt, als er die Folge gehört hat, hat er mir eine Nachricht geschickt und meinte so, die Dinger, die ihr meint, heißen übrigens Ego Riser. Ich dachte so,
Das heißt, auf dem Danzig-Konzert ist die ganze Bühne dann ausgebaut.
Das Ding ist, ich habe seine Nachricht gelesen und wusste erstmal gar nicht, was der von mir will.
Von mir,
ja. Aber ich dachte, was denn für eine Box?
Ego Riser? Ist das eine neue Band?
Und irgendwann habe ich dann geschnallt, dass wir ja über das Ding dann gesprochen hatten und dann hat es Klick gemacht. Aber das hat einen Moment gedauert. Ja, Ego Riser.
Alter.
Geil, ne?
Ein geiler Songtitel, finde ich.
Das ist eine gute Band, ey. Ego Riser.
Ja. Spielen Hammer. Heute mit TBA.
Ja, ich glaube auch, ne? Und mit Security. Okay, damals Mofa und oder Gitarre.
Genau, und dann ist es halt im Endeffekt dann die Gitarre geworden, weil da war ich auch mit meiner Mutter damals bei Wischermann und wir haben uns nach einem Bass erkundigt und ich weiß auch nicht mehr, mit welchen Argumenten er mich dann, ich glaube, das Argument war, wenn du Gitarre spielen kannst, kannst du auch Bass spielen. Also macht Gitarre mehr Sinn. Ich meine, so rein platt gesagt.
Ja.
Also es sind 4 Saiten, 6 Saiten bei der Gitarre und so ein bisschen dran zupfen kannst du dann, okay.
Ja, wahrscheinlich gesagt, gucken Sie doch mal, Ihr Sohn, der sieht doch so schlau aus, dynamisch und toll. Lassen Sie ihn doch lieber Gitarre spielen.
Aber habt ihr mitbekommen, dass Wischermann dicht ist? Ja, ne?
Ja, auch schon länger. Ja. Schon länger. Okay, deine erste Gitarre. Und dann hast du dich angemeldet am Glockenspiel,
genau,
zum Gitarrenunterricht.
Was daran lag, der Weg war dahin insofern vorgezeichnet, dass der Inhaber dieser Glockenspielmusikschule, Klaus Matsuga, damals mein Keyboardlehrer war.
Ah ja, stimmt.
Genau, ich habe bei dem halt Keyboardunterricht gekriegt und als es dann hieß, dass ich jetzt auch Gitarre lernen möchte, sagte er natürlich, haha, ich habe da jemanden an der Hand. Und
ach, das doppelt war dann halt,
genau, der gute Frank
war es, ja,
wo
Frank
wir dann Hinsen, ja, im Endeffekt alle gelandet sind und...
Hast du dann parallel gefahren oder bist du dann erstmal umgeschwenkt auf Gitarre?
Gleichzeitig. Mal so,
ja, ich
nehme die Gitarre auf dem Bauch.
Er war ausgelernt im Keyboard und konnte sich dem nächsten...
Nee, was heißt ausgelernt? Irgendwie hier der Klaus ist so ein bisschen an mir verzweifelt, weil ich sollte immer nach Noten spielen. Ich fand nach Noten spielen extrem scheiße. Eine meiner großen Begabungen damals war, man hat mir was vorgespielt und ich konnte das dann anhand dessen, was ich da gehört habe, einigermaßen gut reproduzieren. Klar, auch ein bisschen auf die Noten habe ich dann geschielt, aber ja, vieles nach Gehör gespielt.
Das und hast du, ja.
Und irgendwann hat er dann halt, ich meine, er ganz doof war halt auch nicht und hat dann irgendwann spitz gekriegt, weil er hat mir die Stücke, die ich dann lernen sollte, immer einmal vorgespielt. Ich habe es mir genau angehört und habe dann halt irgendwie das dann versucht zu reproduzieren und das hat er dann irgendwann sein lassen und das fand ich dann halt total scheiße. Und dann habe ich dann halt irgendwann dicht gemacht und dann hat das da im Endeffekt keinen Sinn mehr und dann kam dann halt auch irgendwann die Gitarre, ja, und dann habe ich mich dann mehr wirklich auf die Gitarre konzentriert und das war dann halt, also ich sage mal so, dass mein erster Gitarrenlehrer war, wie sicherlich deiner auch, Peter Bursch.
Ja, Peter.
Mit der,
ein Foto.
Mit dem Buch Heavy Metal Guitar und der
Welt.
Und der Schallfolie, die dabei war.
Dazu muss man sagen, meine Freundin ist immer noch bei ihm im Unterricht.
Echt? Den kann ich sagen? Ja,
tatsächlich. Der ist immer noch aktiv, tatsächlich. Mhm. Ja.
Ich fand das total lustig. Ich wusste gar nicht, dass der Typ aus Duisburg kommt. Ja. Ich bin dann irgendwann, Olli hat irgendwann mal vor Jahren in Duisburg gewohnt und dann war ich bei ihm. Wir haben uns dann irgendwie eine Falafel geholt und sind dann bei ihm dann da durch das Stadtteil gezogen. Und dann standen wir auf einmal vor Peter Burschs Gitarrenschule.
Und, so,
ich habe echt gedacht so, boah, wie geil.
Der heilige Gral.
Ja, richtig.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber der Kollege Marcel Sicking, an der Stelle schöne Grüße und meine Wenigkeit. Wir waren mit ein paar anderen Kollegen, ich glaube, das war noch Prä-Corona bei der Guitar Summit.
Ja, ich kenne doch dein Starstruck-Bild, ja, wo du dich mit Peter verewigt hast.
Peter Bursch auf dem Foto, meine Wenigkeit und Marcel Sicking und das war total geil. Wir laufen da lang, Peter Bursch kam uns entgegen und ich nur zu Marcel, ich sag, Alter, das ist Peter Bursch. Marcel, wer? Ich sag, Peter Bursch, du Blödmann. Kennen wir? Ich sag, ja, Peter Bursch. Und dann bin ich dann hingegangen und habe gefragt, ne, so, ich sag, Entschuldigung, Herr Bursch, wäre das möglich, ein Foto, ne, mit uns? Ja klar, gar kein Problem, Kollegen. Ey, und der war dann so lustig, der Typ.
Und der, ne, ist auch so nett.
Ey, ja,
der ist so nett.
Ja, ehrlich, ja, also der Typ, der wird nur noch mal Scheiße sagen, wenn er Mutter vom Voll hat. Ey, unfassbar.
Ja, ja.
Also unfassbar netter Typ, wirklich. Ja, da kann ich echt nur sagen, Chapeau. Und dieses Foto halte ich in Ehren. Und jedes Mal, wenn ich traurig bin, gucke ich da drauf. Und das macht mir dann wieder gute Laune. Und dann denke ich, ey, Peter.
Ja, das ist ein total netter, unfassbarer, umgänglicher Typ. Und das muss man sagen, die Musikschule hat auch immer noch unverschämte Preise. Und das meine ich jetzt
zu Recht.
Nee. Es ist unverschämt günstig. Also wenn du da teilweise sie anguckst, was
nicht
da diese Gruppenkurse kosten, denkst du, ja, die machen das einfach, weil sie darauf Bock haben.
So,
ne?
Und der hat bei der Guitar Summit hat er nämlich auch einen Gruppenkurs gegeben für Gitarreneinsteiger. Da saßen da Menschen, die noch nie eine Gitarre in der Hand hatten.
Und die konnten danach dann einen Song spielen.
Ja, pass auf, der saß dann da vorne und hat dann bestimmt, ich glaube, 30, 35 Leuten erklärt, ne, müsst ihr einen Finger hier und dann müsst ihr dann da. Am Ende kam was Brauchbares bei rum. Aber die Geduld zu haben, ne, und das aushalten zu können, dass dann wirklich 30, 35 Nicht-Musiker auf eine Gitarre rumpimmeln, boah, Alter, ich wäre da gerade kaputt gegangen.
Selbst heute noch eine unglaubliche Ruhe. Also du merkst halt, der macht halt mittlerweile gerne so die älteren Semester halt auch, die schon lange dabei sind und so. Ne?
Oh, klar.
Oder halt die Kurse mit den Kids, ne? Und da hat er halt immer total Bock drauf halt. Ne? Aber das ist schon wirklich krass. Ich meine, der ist jetzt auch 75, glaube ich, oder so.
Nee.
Doch. Nee. In deinem Herzen wird er immer 40 sein.
Ich wollte gerade sagen, also in meinem Herzen ist der Typ A, unsterblich und B, für immer jung.
Das Schlimme ist, er sieht auch genauso aus wie früher, nur dass er noch so ein paar graue Strähnen
drin hat.
Ja, das ist total krass.
Mega. So, zurück.
Ja, sorry.
Entschuldigung.
Alles gut.
Exkursion vorbei.
Genau, von Peter Bursch weiß ich auch, wie die einzelnen Saiten heißen. Ein Anfänger der Gitarre hat Energie, hat er mir gelernt.
Bei mir war das eine alte, dumme, ganz holte Eier.
Aber ein Anfänger der Gitarre hat Energie, macht mehr Sinn.
Und ist viel positiver.
Ist mir egal, eine alte, dumme, ganz holte Eier ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Ist total dämlich, aber ich glaube, weil es so dämlich ist, konnte ich es mir merken, weil ich mir sonst nichts merke.
Ja. Warte mal, wo waren wir?
Wir waren beim Glockenspiel im Klavier.
So schnell bringe ich Leute aus.
Definitiv, auf jeden Fall. Da war ich nicht drauf vorbereitet.
Gut. Erster Kontakt mit Gitarre war das Buch mit.
Genau, von Peter Bursch, genau. Heavy Metal Gitarre. Ja. Und daraufhin, weil Olli dann auch, hat er ja erzählt, mit seinem Halbbruder, Stiefbruder zusammen Musik gemacht hat. Und er die Gitarre für sich auch entdeckt hat, standen wir dann oben bei mir im Kinderzimmer, haben dann mit so einem lustigen Adapter von Klinke auf Cinch, das konnte man hinten in das Keyboard reinstecken, sodass du dann halt quasi, ich hatte noch keinen Gitarrenverstärker, gar nichts, ich hatte nur von Ibanez diesen, glaube ich, Power Metal hieß der Verzerrer und Olli hatte, glaube ich, Thrash Metal oder so, den haben wir halt dann da...
Nils lacht schon. Die Dinger, die klangen tatsächlich so, wie die benannt wurden.
Ja, ja. Und nicht anders.
Nur leider nicht gut. Ja.
Die waren super, ja. Auf jeden Fall. Das war geil. Also dieses Accessoire hatte ich dann noch zu der Gitarre und dann haben wir das halt hinten in mein Keyboard dann da halt angeschlossen und konnte Rhythmen laufen lassen am Keyboard und dann haben wir da angefangen.
Richtig schon so tuk, tuk,
tuk, tuk. Dann hast du über das Keyboard Gitarre gespielt?
Ja, richtig, genau, weil du konntest halt, also du hättest rein theoretisch gesehen, hättest du halt auch einen Kassettenrekorder anschließen können und hättest dann da irgendwas laufen lassen können und dazu dann spielen können.
Ach du Heiliger.
Ja, genau, und so haben wir das dann halt gemacht und das waren so die ersten Gehversuche, die wir beide als Band versucht haben und später im Jahr 1991 habe ich dann halt mit Kumpel aus Kirchhellen meine erste Band dann halt quasi gehabt. NLT Faith hießen wir. Ist darauf zurückzuführen, dass unser Gitarrist, der andere Gitarrist und der Sänger große The Cure-Fans waren, aber einen Text von The Cure nicht richtig verstanden haben. Es gibt eine Textzeile, in der Robert Smith singt Nothing Left But Faith. Und die haben verstanden, nothing left the faith.
Ach so.
Okay. Das war dann natürlich falsch und darauf sind wir dann immer wieder angesprochen worden, sodass wir uns dann im Endeffekt dann gedacht haben, vielleicht machen wir dann doch NLT und lassen es so stehen, NLT Faith und so ist es dann halt geworden. Das Ganze haben wir 3 Jahre lang gemacht und genau, das ist dann, jetzt kommt der erste Fakt, guck an, das ist jetzt...
Okay. Und jetzt machen wir ein kurzes Break.
Genau, kurzes Break.
Ollis erste richtige Band war NLT Faith. Er war der letzte Bassist von NLT Faith. Er ist damals als Flo unser... wir hatten 3 Bassisten. Das war einmal der Schornsteinfeger Benny.
Das ist ein geiler Kampfname auf jeden Fall. Ja,
ja. Das ist auf jeden Fall die lustige Variante von den Sodom-Namen.
Tom Angel Ripper, Schornsteinfeger Benny und Chris Witschhunter. Die erste Besetzung.
Kopfkino an.
Wenn der die Bürste rausholt.
Ja, der wurde abgesägt von Karl Klempner. Was?
Die Vorgänger ist von Photoshop Philipp, ey. Und Festplatten Fiete, ey. Okay.
Okay, Contenance.
Albern aus.
Ja, sehr schön. Auf jeden Fall war Benny unser erster Bassist, dann kam ein Schulkollege von mir, Flo, der dann im
Beiname?
Endeffekt... Flo Reider. Nein, natürlich. Nein. Der hat dann... Sagt euch Purple X noch irgendwas? Das war so eine Funkband aus Gladbeck damals.
Von habe ich mal irgendwo gelesen, aber.
Genau, der hat da dann halt damals auch Bass gespielt. Das war ein sehr begnadeter Bassist und war bei uns einfach komplett unterfordert. Hat das aber gemacht, okay, wir suchen gerade einen Bassist. Er hatte zu dem Zeitpunkt keine Band, hat gesagt, so bis auf Weiteres mache ich das gerne. Hat dann halt auch ein paar Shows mit uns gespielt. Unter anderem haben wir im Lichthof der Berufsschule gespielt.
Ach, du heiliger Strohsack.
Auf dem, hier, da waren ja immer von der Hörerhandelsschule da die Abschlussfeiern und weil Marc, unser Gitarrist, halt dann damals seinen Abschluss da hatte, haben wir dann da gespielt auf seiner Abschlussfeier. Ja, und dann fing es dann irgendwann mit Purple X an oder Perplex, wenn man es schnell spricht. So wollten die, glaube ich, damals dann auch ausgesprochen werden. Hatte er dann quasi seinen Job bei uns quittiert, hingeschmissen, genau, quittiert und ja, Olli ist dann halt quasi für das letzte halbe Jahr dann bei uns als Bassist eingestiegen. Und deswegen war das seine erste, in Quotes, richtige Band.
Also insofern haben wir jetzt die erste Klarstellung schon mal hinter uns gebracht.
Richtig, genau.
Es folgen noch welche
im Verlauf.
More to come.
More to come,
ja. Cool. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Okay, da war dann quasi...
Genau, bis 93, bis Ende 93 haben wir das Ganze gemacht. Wir haben jedes Jahr in Kirchhellen bei unserem Schlagzeuger in unserem Proberaum die sogenannte Space Club Party gemacht, weil wir hatten irgendwann mal die pfiffige Idee, ganz viel Alufolie da unter die Decke zu hängen. Das war so ein alter, kleiner, ja, Verschlag war es nicht, irgendwie, ich weiß nicht, was da mal drin stand. Irgendwie haben wir dann immer da kurz vor Weihnachten, kurz nach Weihnachten ein Konzert für unsere Freunde da gemacht. Und das von einem.
Wo hattet ihr euren Proberaum?
Das war, wie heißt die Straße bei uns da hinten? Die Üchtmannstraße ist in Gladbeck hier, ne? Weißt du noch, wo der Weiße Igel war?
Ja.
Da ungefähr.
Okay, aber das waren jetzt keine wirklichen Proberäume oder waren da mehrere?
Nein, das war quasi auf dem Anwesen der Eltern unseres Schlagzeugers.
Die hatten da hinten halt so eine Hütte oder so.
Ja, stehen, ja, richtig, ganz genau. Okay, ja, genau, da hinten drin konnten wir proben und dann haben wir dann halt quasi immer einmal im Jahr, im Dezember natürlich auch, weil damals war es noch arschkalt und da war keine Heizung drin, also macht man sowas natürlich dann auch im Dezember.
Macht Sinn.
Ja, ja, richtig, genau.
Naja, ja. Dann hast du auf jeden Fall viel Feuchtigkeit da drin, wenn viele Menschen da drin sind und dir wird warm, weil du kuschelst.
Ja, genau.
Also, macht schon Sinn, finde ich. Also,
genau, und also diese Band gab es dann von 91 bis 93 und mit dieser letzten Space Club Party haben wir uns dann damals aufgelöst und dann habe ich ein Jahr lang irgendwie nichts gemacht und dann kam hier unser guter alter Miguel irgendwann mal auf mich zu und hat gefragt, hast du nicht Bock? Weil er hatte dann mit einem anderen Gitarristen aus Kirchhellen und mit Nils Thiemann Schlagzeuger.
Der Name sagt mir auch was,
ja. Ja, genau, der war halt damals der Schlagzeuger, wollte er halt so eine Hardcore-Band irgendwie gründen und hatte mich dann halt gefragt und über die Connection der Gitarrenschule in Bottrop kannte ich halt Yogi und Yogi war halt Bassist und dann hatte ich Yogi halt irgendwann, weil wir dann zu dem Zeitpunkt auch zusammen auf der Handelsschule in Bottrop waren, hatte ich ihn halt gefragt, ob er nicht Bock hätte, Bass bei uns zu spielen. Der eine Gitarrist ist dann halt rausgegangen, Yogi ist als Bassist eingestiegen und daraus ist dann im Endeffekt Osborn geworden, die dann nachher zu Salfa wurden, wo der gute Dennis dann nachher auch mitgespielt hat. Parallel dazu, jetzt muss ich einmal Luft holen, habe ich quasi dann auch in der Vorgängerband von Inane gespielt. Also quasi die Band, aus der dann nachher Inane wurde. Die Leute kannte ich halt auch aus Kirchhellen, Jörg Fennhoff war das, der hier Michael Heidenreich, Heidenpeter und Oliver Hapke. Oliver Hapke kannte ich halt, weil wir früher in Grafenwald zusammen Fußball gespielt haben. Unsere Eltern kannten sich auch damals vom Fußball und weiß ich alles. Irgendwie ist halt so auf dem Dorf, ne?
Ja, Bottrop war nicht anders. Also ob du jetzt Kirchhellen nimmst oder Bottrop, das ist halt einfach so, jeder kennt da jeden gefühlt.
Genau, und die drei hatten halt die Idee, so eine Skatepunk-Band an den Start zu bringen und hatten mich dann halt gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen. Hatte ich dann Bock drauf. Ich glaube, anfangs sollte ich dann da auch Gitarre spielen und singen. Konnte mich halt aber aufgrund der, keine Ahnung, Limitierung oder so, ist halt schon singen und Gitarre spielen. Wenn du irgendwie gerade mal 3 Jahre Gitarre spielst, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall hatte ich dann die Idee, Olli mit in die Band zu holen. So ist dann Olli als Metalhead quasi beim Mischievous Bunch, hießen wir damals.
Genau.
Ja. Ist er dann quasi als Gitarrist eingestiegen. Und unsere erste Show mit Mischievous Bunch hatten wir bei Jörg Fernhoff unten im Keller auf dem Geburtstag, wo ich mich hinter Olli versteckt habe. Weil das war vollkommen komisch für mich. Einfach nur, also bei NLT Faith habe ich halt auch so ein bisschen Backing-Vocals gemacht.
Ja, aber auf einmal der Frontmann zu
genau,
sein
und war. Auch keine Gitarre mehr in der Hand zu halten, sondern wirklich nur noch dieses Mikro. Also gefühlt hinter einer Gitarre kann man sich irgendwie noch das
verstecken.
Wie so ein Schutzschild oder sowas. Ja, ja. Und wenn du dann wirklich das erste Mal dann da stehst und nur das Mikro in der Hand hast und du dann auch noch singen musst.
Oder am besten irgendwelche Ansagen machen und genau. Irgendwo. Ja.
Ja, ja, das war dann irgendwie so ein bisschen. Das war so ein bisschen.
Wie alt wart ihr dann?
Oh, das war 1993, 94. Ich glaube, das muss so 18, 19, 20 oder sowas um den Dreh waren wir da. Genau, und aus...
Aber dann auch entsprechend schon ein bisschen Musikerfahrung halt.
Genau.
Na, also war jetzt nicht mehr ganz so kindlich wie zu Beginn, das war schon... Mhm. Okay, ja.
Nee, die Songs hatten schon durchaus Struktur und man konnte sie sich auch ganz gut anhören und 1994 haben wir damit, glaube ich, angefangen und dann kommt dann irgendwann die Geschichte, wo ich, ja, Schulte Wieschen, da seid ihr ja im Podcast mit Olli auch mehrfach drauf eingegangen, dann kamen dann diese Schulte Wieschen Shows. Die erste Schulte Wieschen Show war im Dezember 1995.
Müssen wir jetzt wieder was gerade rücken hier?
Nee, da noch nicht.
Okay, ja,
das kommt erst bei der nächsten. genau.
Ich glaub, der also für alle Zuhörer da draußen, es liegt hier stapelweise Papier und das ist alles, nein, er hat das alles im Kopf, das ist unglaublich.
Ja.
Gut vorbereitet auf jeden Fall.
ja, auf jeden Fall Schulte Wieschen, der Saal zum damaligen Zeitpunkt wurde in keinster Weise bespielt. Also der Pächter damals hatte nur vorne den Teil der Kneipe offen und hinten der Rest wurde, ich weiß gar nicht, wurde der nur für Partys irgendwann aufgemacht oder so, dass man den mieten konnte. Auf jeden Fall war der nicht im Dauerbetrieb, so wie es dann nachher später war. Auf jeden Fall sind wir dann mit der fixen Idee dann dahin gekommen und haben gesagt, wir wollen ja ganz gerne mal ein Konzert machen mit drei Bands. Das waren damals Query, müssen das gewesen sein. Das war hier die Band von Christoph Kotazina und Michael Meinecke. Nils Thiemann hatte da auch Schlagzeug gespielt. Und ich meine, Henning,
der Christoph,
Bloch,
der
Callejon, genau. Genau, und Mournful halt. Also mit Michi und mit Christoph habe ich dann ja nachher Mournful gemacht. Kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch drauf. Genau, die haben gespielt. Dann Mischievous Bunch haben gespielt und Oswong haben dann quasi am Ende gespielt. Und wir sind mit der Idee halt quasi zu dem Pächter gekommen. Der war, weil er negative Erfahrungen mit irgendwelchen Partys da im Vorfeld hatte, war nicht so angetan, aber irgendeine von seinen Mitarbeiterinnen fand wohl die Idee ganz sympathisch von uns, sodass er dann gesagt hat, alles klar, darf nur eine limitierte Anzahl von Leuten darf da rein, ihr sucht die Leute auf, die kommen, also sind quasi nur für geladene Gäste,
ah, okay.
Dann stelle ich euch den Saal umsonst zur Verfügung.
War ich damals auch geladen?
Ja, das weiß ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Ja, theoretisch musst du gewählt, mal über Yogi.
Ja, ja, deswegen, ich überlege gerade.
Ich vermute mal, dass du da warst.
Aber,
oder der Yogi hat mich nicht eingeladen, der Drecksack.
So. Garantiert hat er dich nicht eingeladen.
Oder Kowalski, weil Kowalski hat ja dann damals schon bei uns Schlagzeug gespielt.
Der hat mich wahrscheinlich auch nicht eingeladen, der Drecksack.
Kann ich verstehen, die wollten dich nicht da haben.
Ach was, ich hätte mich aber auch nicht eingeladen, also davon.
Aber waren zu der Zeit schon neben den Konzerten so diese Partyveranstaltungen im Schulte Wieschen oder kam das ja später auf?
Das ist dann, meine ich, später aufgekommen. Ich meine, es gab es dann ja immer, glaube ich, es war mittwochsabends, dass dann da der Saal offen hatte, wo halt echt viele Leute aus Bottrop, Gladbeck, Kicheln dann da irgendwie hingekommen sind. Das war dann aber später, das war dann nach den Konzerten, weil hier André, der Pächter hieß damals André, der wird wahrscheinlich auch immer noch André heißen, aber ich meine, das ist sein Name, war dann nach dieser...
Ja, heute, also...
auf jeden Fall nach dieser ersten Ausgabe, die wir da quasi von diesem Festival gemacht haben, war so angetan, positiv angetan, weil das alles so gut gelaufen ist, dass er am Tag danach, als wir da aufräumen waren, auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hier, pass auf, ich möchte, dass ihr das nochmal macht, dann ziehen wir das Ganze ein bisschen professioneller auf. Wir holen uns dann auch noch die Drogenhilfe Bottrop mit ins Haus, oder nicht ins Haus, mit ins Boot und machen daraus quasi so eine Motto-Veranstaltung.
Cool.
Genau, und das haben wir dann quasi für ihn organisiert. Und da kommt dann jetzt, das war im Februar 1996, hat diese Show stattgefunden. Und da kommen wir dann jetzt zur zweiten Richtigstellung. Ihr hattet ja im Podcast mit Olli über eine Band gesprochen, die vom Bahnhof abgeholt werden musste. Ja, es wurde überlegt, ob es Live Sight oder Live Time gewesen sind. Mit beiden Bands habe ich auch schon gespielt. Du, Dennis, da kommen wir dann später auch noch zu. Auch schon mal mit einer. aber keine dieser beiden Bands war damit gemeint, sondern es war Boiling Point aus Herne. Und die haben nicht 1997 da gespielt und mussten vom Bahnhof abgeholt werden, sondern es war 1996, weil die halt noch nicht volljährig waren. Die hatten zum damaligen Zeitpunkt einen Vertrag bei Lost and Found unterschrieben, waren halt so eine Lost and Found Hardcore-Band und genau, die mussten halt, da haben wir gedacht, wir hatten glaube ich erst überlegt, ob wir die, oh Gott, wie hießen die aus Frankfurt, auch so eine Lost and Found Punk Band, die Killroy Joyce oder irgendwie sowas. Okay, da, da saßen wir damals bei Yogi unten im Keller und Yogi hatte da irgendwie mit dem Gitarristen oder so telefoniert, aber die wollten schon Geld und Hotelzimmer und sowas bezahlt haben. Haben wir gar nicht gerechnet, dass es sowas gibt. Ich dachte, die kommen einfach so vorbei und spielen und freuen sich, aber nee, die wollten Geld und Hotelzimmer. Wie haben wir das dann sein lassen? Und gut, Boiling Point kam halt aus Herne und ist ja hier quasi um die Ecke.
Aber das ist auch wie süß, mit welcher Naivität man dann so da, so, ich dachte, die kommen einfach vorbei und haben Spaß. Also, genau so hat man damals gedacht, ne? Ist ja total geil, weil man selber genau so drauf war und gesagt hat, wenn ich irgendwo spielen kann, ist so geil. Ja. Ist mir doch scheißegal, aber wenn ich da ein Bier bekomme, ist cool. So, und ansonsten freue ich mich da zu spielen. Mit der Idee ist man drangegangen.
Ja, klar, geil. Natürlich. Das war echt alles irgendwie sehr, sehr kindlich und naiv. Hat man dann halt gelernt, dass es nicht so ist. Ja, auf jeden Fall gut. Boiling Point, die haben gesagt, klar können wir spielen, aber ihr müsst uns vom Bahnhof abholen, weil kein Führerschein. Und dann haben wir die in Bottrop vom Bahnhof abgeholt. Mit ihren Top-Teilen hatten sie mit und mit den Gitarren, genau. Ja, und die haben dann halt quasi da an dem Abend geheadlined.
Unfassbar.
Ja, und das war auch ein super Abend. Irgendwie, ich glaube, nicht alkoholische Getränke hat er dann auch für einen geringeren Kurs verkauft, weil ja die Drogenhilfe da auch mit an Bord war. Alkoholische Getränke waren halt dementsprechend ein bisschen teurer und ja, das war ordentlich. Und ich meine auch, dass das die Show war, wo im Durchlauf abends, ich weiß, 800 Leute oder sowas dann waren. Und das war.
Wie viel haben da gesamt reingepasst? Da haben wir uns, glaube ich, auch gefragt und konnten dazu gar nicht einschätzen.
Also, ich würde mal so sagen, 500 passen da rein. 400, 500. Ich meine, ich glaube nicht, dass es jemals irgendwie vom Ordnungsamt bestimmt wurde, wie viele Leute da jetzt.
Das sowieso nicht. Also, das ist ja viel später gekommen, dass diese ganzen Sicherheitskonzepte immer erst gemacht werden mussten, bevor du irgendwo das für Veranstaltungen nutzt. Das ist ja erst, weiß ich nicht, die letzten 10, 15 Jahre.
Ja, aber klein war das da halt nicht, ne? Weil ich meine, das war ja echt die Bühne hatte echt eine gute Größe. Und
ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so schlechte Erinnerungen an den also schlecht in Form von, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, weil das ja auch meistens, also ich bin selten selbst gefahren, sondern bin mitgenommen worden oder anderweitig irgendwie wieder nach Hause gekommen. Also ich bin garantiert auch schon von Kichel nach Bottrop nach Hause gelaufen.
Oh, an diversen Hecken ist er vorbeigekommen.
Ja, sicher, da ist ja wieder der Städter.
Da hat er mal wieder eine Hecke gepennt.
In der Berberitzenhecke, leicht zerkratzt.
Aber ich kriege das nicht mehr auf die Kette, woran ich mehr Erinnerungen habe. Als Kind, als ich noch in Kichel gewohnt habe, bin ich immer mit meiner Mutter morgens Richtung Bottrop gefahren. Die war halt Lehrerin in Bottrop an der Schule. Ich bin auch in Bottrop zur Schule gegangen, weil die mich dann halt immer mitnehmen konnte und ich dann da bei der Oma tagsüber halt gewartet habe, bis Mutter fertig war mit Arbeiten. Und wir haben immer hinter Schulte-Wieschen, so ein Stück versetzt dahinter, war so eine Backstube.
Genau, ja.
Und du konntest ja direkt in der Backstube
Brötchen holen.
Brötchen kaufen.
Ja.
Und wir sind dann morgens immer, haben da an der Backstube angehalten und da so frische Sachen, auch so Teilchen und so, total geil. Ich kann mich noch an so Streuseltaler und so erinnern, die das, ey, Ich glaube, so was Geiles wie da habe ich nie wieder irgendwo bekommen, weil das war so frisch direkt da vom Bäcker. Da stand der Bäcker in der Backstube und du bist hinten an die Tür gegangen.
Richtig.
Und er hat dir direkt aus der Backstube heraus die Sache verkauft.
Ja, da sind wir auch immer, wenn wir in den Urlaub gefahren sind.
Das ist für mich noch total in Erinnerung geblieben. Ja, das war einfach großartig.
Ja, Schulte-Wieschen.
Ja, aber Schulte-Wieschen selbst... Da war, glaube ich, zu häufig Bier im Spiel.
Genau, ja, aber das war dann halt, haben auch wieder Mischievous Bunch und Osborn gespielt. Wobei, haben wir uns da schon in Inane umbenannt? Ich weiß es gar nicht, das war alles irgendwann so um die Zeit herum, dass wir mit Mischievous Bunch dann damals immer... hardcoreiger, metallischer möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, geworden sind. Das war dann so die Zeit auch, wo halt hier die ganzen schwedischen Hardcore-Bands groß wurden. Hier
die, The Pain und wie so.
Die waren ein bisschen Times
später, glaube ich.
Ja. Ja, wobei, das ist wirklich, ich hatte ein 59 Times The Pain T-Shirt bei der ersten Schulte-Wieschen-Show hatte ich an. Okay. Weil, das weiß ich nämlich auch noch, das ist, oh Gott, ey, ich muss so viele, jetzt springe ich wieder zurück zu der ersten Show. Ich habe über einen kleinen Plattenladen in Essen, New Life Shark Records.
Den gibt es immer noch.
Genau, da hatten wir damals mal ein Demo mit Mischievous Bunch abgegeben und der fand das total super und wollte uns mal live sehen. Und der ist dann halt quasi zu dieser ersten Schulte-Wieschen-Show ist der dann gekommen und hat sich Mischievous Bunch angeschaut und hat Oswon dann halt auch noch gesehen. Und wir haben dann halt eine Woche später mit Oswon im, und Achtung, jetzt kommt die zweite Richtigstellung.
Die dritte.
Stimmt, die dritte, danke schön.
Ja,
richtig, die dritte. Ihr habt vom Rotthofshof gesprochen. Es ist nicht der Rotthofshof. Der Rotthofshof, wie du schon im Vorgespräch richtig erwähnt hast, gehört der Diakonie und ich glaube, das ist irgendwie... auf dem Weg.
Genau, das ist für Menschen mit Behinderung und... es ist angegliedert an irgendwelche Werkstätten hier tatsächlich. Mhm. Die haben halt, ja. Stefan, guck gerade weg. Weiter.
Genau, und liegt in Kirchhellen-Ekel, sprich auf dem Weg zwischen Kirchhellen und Dorsten. Genau. Die Lokalität, die ihr meintet, das war der Hot-Rottmannshof.
Genau.
In Dorsten, beziehungsweise in Wulfenbarkenberg, richtig zu sein. Genau. Und eine Woche später haben wir dann da halt auf einem Festival gespielt, das über 2 Tage ging. Der erste Tag war mehr Hardcore, der zweite Tag war etwas metallischer und da haben dann Livesite gespielt. Deswegen, da kommt dann halt mein Schnittpunkt mit Livesite. Das war eine Band, die... auf New Life Shark halt damals veröffentlicht haben. Die kamen irgendwie, ich glaube aus New Jersey, meine ich, kamen die. Und die waren dann halt irgendwo für 4 Wochen hier in Deutschland im Urlaub und haben dann halt so ein paar Shows gespielt.
Ja.
Und genau, mit denen haben wir dann da halt zusammengespielt. Nightingales haben dann damals an dem Tag dann halt auch noch gespielt. Da
das war genau halt die Show mit Nightingales, an die ich mich erinnere.
Ah, okay. Genau, da bin ich dann halt das erste
Mal. Das ist auch noch so mit das Erste, was die rausgebracht
haben. Genau, da war Christian Bass, hat noch Schlagzeug gespielt. Irgendwie über Morty. Irgendwie habe ich dann Christian Bass kennengelernt, weil mit irgendwem, glaube ich, da aus der Band zusammen Zivi in Duesburg gemacht hat oder sowas.
Das war so Höckskin auf Stöckskin. Ne?
Da müssen wir mal den Morty fragen.
Ja, genau. Auf jeden Fall kannte der den und die haben halt dann quasi da mit uns zusammengespielt. Und weil Lifesite halt so eine New Life Shark Band waren die von New Life Shark auch wieder da und haben uns dann halt auch mit Osborn gesehen. Und ich weiß nicht, was an dem Abend passiert ist. Dieses Konzert gibt es, glaube ich, auch noch irgendwo auf VHS oder so. Das war eine so... Also das, man, wenn man,
ich will das sehen.
Wenn man
Wenn
man selber irgendwie Musik macht, erinnert man sich an so ganz, ganz besondere Shows. Ja, und das war für Oswong so eine ganz besondere Show. Ich weiß nicht, was los war. Das war eine unfassbare Energie, die wir auf der Bühne hatten und auch die im Publikum halt quasi war. Und die von New Life Shark fand es halt wirklich so unfassbar geil, dass sie dann halt das Vorhaben, eine Single mit Mischievous Bunch zu veröffentlichen, haben sein lassen und im Endeffekt damit Oswong veröffentlicht haben.
Genau.
Genau, richtig.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ja, und dann hieß es dann auf einmal, okay, super, wir müssen uns schnell ein Studio suchen. Dann sind Yogi und ich, naiv wie wir sind, das muss, glaube ich, am 1. Januar 1996 gewesen sein, haben wir Telefonbuch durchgeguckt im Bottrop Tonstudio, KS Musik, alles klar. Sind wir dann natürlich auch noch dann so naiv, wie wir waren, dann halt am 1. Januar dann dahin gefahren und haben uns natürlich gewundert, warum keiner da ist. Ja. Gut, dann sind wir halt irgendwie ein paar Tage später dahin und haben dann irgendwann, glaube ich, im Februar oder Ende Januar oder so, haben wir dann da quasi ein Wochenende im Tonstudio verbracht und haben dann da quasi die Single aufgenommen. Genau. Mit Kowalski am Schlagzeug, der hatte dann zwischenzeitlich Nils Thiemann, der ganz am Anfang bei uns Schlagzeuger war, dann ersetzt und genau, da haben wir dann unsere erste Single aufgenommen.
Jetzt warte ich seit 5 Minuten, dass du mir was zu dem 59 Times The Pain Shirt erzählst. Und irgendwie haben wir einen ganz weiten Bogen gedreht.
Achso, weil du sagtest, die kamen später. Aber nee, die waren halt irgendwie, also 1995 waren die durchaus auch schon. Das war ja so eine Burning Heart Band.
Ja,
genau. Ach, stimmt, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, wie ich dahin wollte. Warum wir bei Mischievous Bunch standen wir halt alle ziemlich auf so diesen Schweden-Hardcore, sei es jetzt Refused oder ja, ich glaube Abinanda gab es dann auch noch. Und hier die Donuts,
ja.
Genau, die All-Girl.
Dann gab es ja auch noch, ich weiß gar nicht, war hier Sam I Am und so, waren die auch da oben aus der Ecke?
Boah, das
weil das war ja, die haben ja damals dann diese Sheepshot-Sampler gemacht, da waren ja total viel von diesen ganzen Schweden-Bands mit drauf. Auch immer noch gespickt mit ein paar amerikanischen Sachen. Aber das war auch, glaube ich, das war so in der Zeit einfach. Mhm. Die hat man auch so getauscht oder auf Kassette aufgenommen.
Für genau.
Da war halt echt viel Zeug drauf.
Was gab es da noch? Snapcase gab es dann halt noch.
Ja.
Das war halt auch ganz groß. Und hier dann die
Milne Collin.
Ja, halt genau. Milne Collin und Satanic Surfers.
Boah, ja. Das
die habe ich zusammen gesehen, Milne Collin und Satanic Surfers. Das war auch 1995.
Auch sehr intensiv, ne?
Da muss der Tor 3 in Düsseldorf gewesen sein. Du winkst.
Heilig. Nee, weil der Nils mich gerade so angeguckt hat, so fragend. Deswegen hatte ich auch
nee, namentechnisch schon, aber das ist halt auch ein paar Jahre vor meiner Zeit. Ne?
Ja, ja, gut.
Muss
okay.
ganz klar
ja,
sagen. Ne?
Ja.
Also.
Ja, gut. Boah, Satanic Surfers war halt einfach geil. Also das war so richtige Spaßmusik einfach, ne?
Wir haben damals mit Mischievous Bunch haben wir auch Mr. Clean von Milne Collin gecovert.
Ja. Ach, Mr. Clean, ja. Is it really you?
Ja.
Ja, ja, kennen wir noch. Ja, ja.
Ja.
Du ahnst ja nicht, Eddie. Vielleicht sollte man wieder da mal reinhören, ne?
Ey, wie gesagt, hier die, wie heißt die irgendwo?
Vor allem, um jetzt dann irgendwie so eine Klammer zu machen, die sind ja damals von Dan Swanö produziert worden. Hier, Edge of Sanity.
Ach, guck mal. Da kommen wir auch noch zu.
Genau. Da kommen wir
ja,
nachher
genau.
auch noch
ja.
zu. Ja, ja, genau.
Ja, ja. Nee, aber das waren halt so total viele Sachen, die dann für mich so beim Skaten halt auch, ne, also alle, die halt irgendwie geskatet sind, haben halt auch die Mucke gehört.
Ja, ja, klar, natürlich.
So, und darum, das war...
Entweder die ganzen kalifornischen Sachen, ne? Hier Fat Wreck ja. und Epitaph, NoFX und wen ist da alles? Strung ja, Out, Bad Religion und das alles, ne?
No Use for a Name. AFI und H2O und keine Ahnung, was da noch alles so war. Auch solche Sachen halt, ja. War eine ganze Menge, was in der Zeit so in der Richtung unterwegs war. Aber das war gute Laune-Mucke.
Ja, ja, klar, also ich fand, das war super. Mhm.
Das hat Spaß gemacht, die zu hören. Gerade wenn du irgendwo im Sommer schön mit dem Board unterwegs warst, man draußen saß, irgendjemand vielleicht einen Kassettenspieler dabei hatte.
Ja.
Ein Ghetto-Blaster.
Ich muss mal ganz kurz... Ist es schön, dass ich mittlerweile so, so Traum bilden, wenn die wissen, wenn Stefan... also ich habe jetzt gerade einen Kommentar zu einem Posting, was wir heute gemacht haben, gesehen.
Ja.
Und heute ist ja die Folge, also wenn ihr das jetzt hört, an dem Tag, wo wir jetzt aufnehmen, kam die Folge, die Out of the Pot mit Mortars Guld.
Ja.
Und der Kommentar ist, wenn Nils Daumen bei Death Metal zur Seite zeigt, weiß man, dass es sich meistens mit richtig geil, dass es was mit richtig geilen Oldschool Death Metal zu tun hat. Das aktuelle Album kenne ich allerdings noch nicht. Okay, das heißt, wenn ich, das ist, für manche ist es jetzt schon ein guter Indikator. Wenn ich also zur Seite mache.
Oder nach unten, dann wissen die Leute schon,
das ist ein geiles Album. Ja. Ja.
Du hast den Status von dem, ich habe den Namen vergessen, von dem bei Metal Hammer gab es immer einen Typen, wenn der.
Die Gurke des Monats, ja.
Nee, wenn der halt irgendwie null Punkte oder
dann
keine Ahnung,
du, was, das dann wusste ich, mir,
das kaufe ich mir, das geil.
Ja.
Aber ich weiß den
Frank
Namen.
Frank Albrecht.
War das Frank Albrecht? Ja.
Nee, der war Rockhard.
Rockhard, genau. Götz Kuhnemund war auch Rockhard. Wie hieß er nochmal? Jan Jedecke?
War der das kann sein. Ja, das kann sein. Aber ja. Ey, das war so, damals, halt, wenn du die gelesen hast, war immer so, wenn der irgendwas schlecht bewertet hat, wusste ich ganz genau, die Platte kann ich blind kaufen, die wird geil. Ja, den Status auch, bekommst
auch
du langsam.
Ja, den Status, den habe ich mir auch hart erarbeitet.
Den hast du mir wenig hart erarbeitet.
Bei mir war das immer Robert Müller, wenn der irgendwas nach oben bewertet hat, weil der und sehr...
Wusstest du, da lasse ich die Finger von.
Nee, dann habe ich das gekauft. So. Da bin ich an so Sachen wie My Dying Bride oder Anathema und sowas halt gekommen, weil er ja auch immer sehr, sehr doomig und Death Metal und hier Paradise Lost und solche Sachen.
Die erste Anathema, die war auch richtig geil.
Ja.
Das war auch ein richtig geiles Album, ey. Naja, so.
Genau, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Millencolin, genau, richtig. Und
beim
Schweden.
Schweden-Kram, genau.
Schweden-Hardcore und genau, Snapcase und solche Sachen. Und irgendwie fanden wir das dann spannender als nur so ein Skatepunk zu spielen, Pop-Punk-Zeugs oder sowas. Und das Ganze dann halt immer, immer hardcoreiger geworden. Und ich habe dann halt auch immer mehr angefangen, dann da zu schreien und halt aber auch noch ein bisschen zu singen. Also wir haben im Prinzip Mitte der 90er so ein bisschen auch die Entwicklung, die es dann nachher Jahre später im Metalcore gab. So, ich meine, möchte nicht sagen vorweggenommen, das war... Aber wir haben auch geschrien und gesungen schon zu dem Zeitpunkt. Wir waren sicherlich nicht die Ersten, das auf gar keinen Fall, aber trotzdem irgendwie jetzt so im Nachhinein betrachtet eine lustige Sache, dass wir das gemacht haben. Jo. Genau. Osborn haben dann zwischenzeitlich die Single rausgebracht bei New Life Shark. Hatten dann auch eine, sag ich mal, ganz gute Zeit, haben auch ein paar ganz geile Shows gespielt. Zwei konnten wir mit Yuppieside zusammenspielen.
Jo, kann ich mich auch daran erinnern.
Genau, das war so unser, in Anführungsstrichen, Tourwochenende, das wir hatten. Da haben wir freitagsabends auf dem Festival im Haus der Jugend in Bottrop zugunsten der Bottropper Obdachlosen, das hier So What immer organisiert haben.
Genau, ja.
Da haben wir gespielt. Samstags haben wir dann im Schacht 8 in Mahl gespielt mit Yuppieside und sonntags mit Yuppieside dann im IJZ Bahndamm in Wermelskirchen.
Ja, da war ich nicht mit, aber ich kann mich an die anderen beiden Shows, Freitag, Samstag kann ich mich erinnern, aber
genau.
Sonntag war mit zu weit weg, Wermelskirchen.
Ja, genau, das war insofern dann auch ganz gut, dass wir auf dem Rückweg standen wir dann bis irgendwann mitten in der Nacht vor Gelsenkirchen-Bismarck im Stau, weil 200, 300 Meter vor uns irgend so ein Tomaten-LKW mit 40 Tonnen Tomaten umgekippt
ist. Ja, die Story habe ich auch gehört.
Ja, genau, und da gibt's halt auch noch, oder da gab es Videoaufnahmen von, hier Miguel war mit seinem knallgelben Ramones Golf 1 ist dann da hingefahren und Heckklappe auf und irgendwie, ich glaube, Trio da lief dann da und wir haben uns dann mit Edding dann auch alle auf der Mittelleitplanke dann dementsprechend verewigt. Müsste man eigentlich mal gucken fahren, ob das da immer noch ist.
Wäre auf jeden Fall eine geile Nummer, ey.
Ja.
Einfach mal mitten auf der Bahn anhalten, aussteigen und mal kurz die Leitplanke angucken.
Ja klar, nur mal eben.
Wie man das halt so macht.
Ja, genau.
Genau, mit wir waren dann irgendwann nochmal im Studio mit Salf, mit Osborn, Entschuldigung, und aber das Songwriting wurde zu dem Zeitpunkt halt dann auch immer metallischer. Das ist dann halt wirklich mehr so in Richtung Gothic Metal dann ging. Und ich habe dann auch auf der Demoaufnahme, die wir dann damals gemacht haben, haben wir dann das erste Mal auch so mit so Keyboard-Sachen rumexperimentiert, dass wir halt so ein paar Chöre oder sowas dann da im Hintergrund haben laufen lassen und haben dann gemerkt, ja, das hat eigentlich hier mit dem Hardcore-Zeugs, was wir mit Osborn gemacht haben, hat herzlich wenig zu tun, sodass wir uns dann gedacht haben, okay, dann wird es vielleicht irgendwie Zeit für eine Umbenennung der ganzen Sache. Und ja, dann sind wir halt auf die Idee gekommen. Ich glaube, das kam irgendwie aus einem Spawn-Comic oder so. Ich habe so ein Spawn-Comic durchgeblättert und irgendwo stand dann da halt Sulfur. Klar, Was ist das? Schwefel, ne? Ja, genau.
Genau.
Ja, richtig. Und das fand ich eigentlich eine ganz... Das hat ganz schmissig geklungen, weil Oswang war ja auch ein bisschen schwierig auszusprechen, weil ja, das war ja dieser, Aswang geschrieben und genau. Eswang wurde es ganz gerne gesagt. Oswang war halt aber irgend so ein komischer Horrorfilm.
Wollte ich gerade sagen, koreanisch, irgendwie sowas?
Ich weiß das gar nicht.
Irgendwie sowas, ne?
Manch. Ja, genau. Und das stand dann halt hinten auf dem Cover der Videokassette. Ich habe die hier Essener Straße Videothek, die kennst du wahrscheinlich
Video
auch.
Video und Sound, ja klar.
Ja, Video und Sound, richtig, ganz genau. Die Videothek
unseres Vertrauens. Wer war nicht im Video und Sound?
Ja.
Genau.
Eieiei.
Genau.
Die 18er Abteilung. Wann traf sich dort?
Da habe ich Cousin mit reingenommen, als der 17 war.
Ja, guck mal. Und da war er zutiefst beeindruckt.
Der kannte das alles schon.
Ach so, kannte das schon.
Zu Titis beeindruckt?
Hey, du musst überlegen, der kam aus Bottrop, ich aus Kirchhellen, ne?
Ja, ja.
Deswegen, also da. Ja, auf jeden Fall.
Du hast gewartet,
die gute alte Lampe.
Ja, also, da war schon mit 16 da drin.
Ja, ja, richtig, genau. Ja. Ich bin ja wohlerzogen. Nein, Olli ist auch wohlerzogen. Entschuldige, Olli.
Ja, hast du ja gerade schon gehört. Ne? Erstmal,
der Klopper.
Genau, der Klopper.
Der Kindergartenklopper, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich ja Oswong, diesen Film da in der Videothek gesehen und fand das ganz lustig, dass der Name anders ausgesprochen wird, als er geschrieben wird und das war dann quasi so die Idee.
Das ist immer ein guter Bandname auf jeden Fall, womit man Cover, alles richtig macht.
Definitiv.
Ich glaube, war das nicht oder das Cover der EP ein Schuhkarton oder irgendwie ein gescannter?
Vans, genau, richtig. Da haben Yogi und ich haben bei ihm zu Hause einen Vans-Schuhkarton auseinander geschnitten und das Ding irgendwo mit so einem Handscanner oder sowas war das dann, glaube ich, eingescannt. Ja. Dementsprechend DIY, sagen wir es mal positiv, sah es dann halt aus.
Ja, aber war jetzt tatsächlich nicht so direkt erkennbar.
Ach stimmt, und dann das war ja so ein Vier-Seiten-Ding zum Aufklappen, richtig, genau. Quasi und da haben wir dann halt ein großes Foto der Schulte-Wieschen-Show mit dem 59 Times the Pain-T-Shirt, das ich dann halt trage, zu sehen. Zum Aufklappen groß und dann haben wir halt dann vier kleinere Fotos ausgeschnitten und die dann halt dementsprechend in die Ecken gelegt, dann einmal zusammen fotokopiert und dem Label dann halt gegeben.
War
und
das so herrlich Fanzine-Style.
Ja,
ne? Das
total.
Ist richtig gut.
Auf jeden Fall, das ist super. Wie Ochs, ne? Das gibt's auch noch, ne? Das Ochs-Fanzine, ja. Ne? Das heißt auch noch Fanzine, ja.
Ja, aber hier mit dem Do-It-Yourself-Cover, da habe ich jetzt die Tage irgendwie so ein Snippet gesehen mit Bon Jovi, wo der erzählt hat, wie hier zu der Slippery, wie heißt die nochmal, die Platte?
Slippery Van Red.
Van Red, wie da das Cover entstanden ist, weil die irgendwie spät abends vom Label gesagt bekommen haben, bis morgen muss das Cover da sein. Und ja. Und dann sind die halt irgendwie mit einer Mülltüte, haben die halt irgendwie nass gemacht und dann einfach mit dem Finger draufgeschrieben, abfotografiert und zum Label geschickt und gesagt, hier, nehmt das.
Gar nicht mehr so in
steht bloß so im Prinzip so auf nassem Grund irgendwie so mit Fingern Slippery When Red irgendwie geschrieben. Genau, fand ich jetzt bloß lustig wegen dem Do-It-Yourself, weißt du so? Und das habe ich noch vor ein paar Tagen irgendwie als Reel gesehen und musste halt lachen. Ach, weil ja, das stimmt, jetzt so
mega schlicht, ja.
Ja, und das haben die mussten die am nächsten Tag abgeben beim Label, damit das rauskommt irgendwie. Und dann haben die da einfach mal eben kurz so einen Müllsack mit Wasser bespritzt und dann mit dem Finger drauf rumgemalt, abfotografiert, fertig, nehmt das.
Ja, Not macht erfinderisch.
Ja, ja, absolut.
Ich aber sagen, so da habe ich aber schon schlechtere Cover gesehen.
Aber mit dem Handscanner arbeiten ist auf jeden Fall auch geil. Aber ja. So immer, ich fand das immer geil bei den Dingern, du musstest die ja in der richtigen Geschwindigkeit, sobald du ein bisschen zu schnell oder zu langsam warst, war das ja voll verzerrt, ne? Ja, versucht das mal vernünftig zu machen, gerade wenn der Untergrund vielleicht noch scheiße ist, weil er so einen Karton auseinandergeschnitten hat.
Ja, musst du einfach eine ruhige Hand haben, ja.
Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele Versuche das gedauert hat.
Und wenn wir den Osborn-Schriftzug hat hier Schrammo, Schlagzeuger von Sunshine, der war ja auch schon immer irgendwie da in unserem Dunstkreis, weil das war halt
kreativ.
Ein Schulkollege meines Bruders, mit dem er halt damals auch zusammen Handball gespielt hat. Schrammo hieß als Handballspieler der Bomber.
Der Bomber,
weil er halt schon, ich meine, er ist ja nicht der Kleinste und war halt auch für sein Alter damals immer schon recht groß. Und hatte
gutes Fund gehabt, oder?
Ja, der hatte hier bei Adler 07, Bottrop, haben die halt in einer Jugendmannschaft zusammengespielt. Und,
die haben am Heine trainiert, ne?
Ja, richtig, genau. Ja. Mhm. Genau, hier mit Erich Zarebski.
Ja,
genau, mit dem hat er da halt auch zusammengespielt. Erich war da der war ein unglaublicher Handballer. den habe ich letztens noch gesehen. Da habe ich hier mit meiner jetzigen Indie-Pop-Band AME, Mournful Experience, haben wir in hinten da am Eloria, heißt das Ding da, ne? Da dieses Erlebniscenter.
Ach so, Prosper ja, da wo, 3, vor, ne? Da wo vorher dieses dieses Geister...
Ja, ja, genau, richtig, das Grusel-Labyrinth in Erwinnen.
Ja, genau.
Ja, ja, genau, und die haben dann halt auch irgend so eine Bühne draußen im Biergarten und da haben wir gespielt und da sind ist Wolfgang und Erich sind dann halt nach dem RWE-Spiel dann vorbeigekommen und ich habe den erst gar nicht wiedererkannt.
Ja.
Gut, ich meine, das war ja auch echt irgendwie, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich Erich gesehen habe, das soll auch 20 Jahre oder sowas gewesen sein. Und klar, ich meine,
wir sagen, ja, der war auch, so. Der war auch auf der Sunshine Show
in Kicheln wahrscheinlich, ne?
Nee, hier in Oberhausen im Kulttempel.
Achso, dein
Misery Index.
Ach, Misery Index, nicht dein viertes, ja. Misery Index, ja.
Habe ich den auch seit Ewigkeiten das erste Mal wieder gesehen. Ja.
Genau. Ja, Schrammo, richtig, der Bomber. ja, der war schon immer sehr, sehr grafisch kreativ tätig, macht er ja heutzutage dann auch beruflich. Und der hatte uns dann halt auch damals einen Backdrop geairbrushed. Wir hatten einen Ostwong Backdrop Airbrush, also ein bisschen Kirmes-mäßig, voll geil. Ja,
ich kann mich noch, glaube ich, so...
Ja, es sollte, so chrommäßig aussehen, ja. Irgendwie auch mit so einem Farbverlauf und diesen...
Nenne ich auch mal im Proberaum?
Ja, ja, genau, richtig.
Ja, ja,
und den Schriftzug haben wir dann halt auch quasi für die 7-Inch dann da halt genommen. Ja, Schrammo, der hat dann nachher für Mournful, hat er dann auch echt viel, was die Webseiten und Grafiksachen und sowas anbetrifft, hat er echt viel gemacht. Also das war wirklich so seine, oder ist auch immer noch seine große Leidenschaft, der ist ja da auch bei... Sunshine auch mit.
Ja, wollte ich gerade sagen, da ist ja genau so ein Ding da, ne? Der
genau.
Macht ja, glaube ich, alles auf Instagram und ich weiß nicht, generell da ganze Gedöns. Ja, aber schon krass, ey.
Mhm. Genau, auf jeden Fall gut. Inane war dann 96, haben wir uns dann irgendwann in Inane umbenannt und haben dann diverse Shows gespielt. Dann ging's dann, du bist dann irgendwann zu. Wie hießen wir? Sulfur. Genau, mein Gott, ey. Komplett durcheinander bei den ganzen.
Du hast den Namen nur ausgesucht.
Ja, ich weiß. Du bist dann irgendwann dazugekommen und deine erste Show, die wir dann zusammengespielt haben, war auch wieder im Rottmannshof und das war dann mit Lifetime zusammen. Da haben wir mit Lifetime dann
gespielt. Okay, ja.
Und da standest du dann mit uns auf der Bühne und konntest dich dann nicht mehr dran erinnern.
Können mich nicht mehr so ganz. Ja, ich kann mich nur so ein bisschen dran erinnern.
Die Herren, können wir mal ganz kurz einen kurzen Break machen?
Muss er wieder Pipi?
Der hat sein Pipi-Gesicht
aufgesetzt. Ja, ja.
Ja, ja, der hat die dreiviertel Flasche Mezzomix drin.
Ja, also gut. Ich habe die mal schon reingeschraubt.
Ja, gut, alles klar. Ja. Dann machen wir kurz einmal Pipi-Pause.
Dankeschön.
Bis gleich.
Bis gleich.
So,
Fenster auf, Pollen rein. Stefan ist wieder am Stissel, alle wieder da.
Boah, ich freue mich, wenn ich hier zwischendurch mal ein bisschen Nase putzen muss. Sorry.
Das ist schon geil, dass du jetzt sofort so...
So, wirklich, unglaublich. Ja, wie lange war das Fenster jetzt auf? 5 Minuten?
Ja. Roundabout.
Sofort.
Du alte Schnodder-Rakete, ey.
Gut, dann wollen wir unseren Gast wieder zu Wort kommen lassen. Dann halten wir an der Stelle jetzt wohl besser die Klappe.
Genau.
Thorsten.
Wo waren wir stehen geblieben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir waren bei Oswong und...
Ach genau, richtig. Wir wollten und 96...
Und dann die Umbenennung.
Genau. Ja, ja, genau.
U96, ja?
In genau. U96, genau.
Industrie Techno. So, sorry.
Das war geil. Da kann ich mich noch dran erinnern. Nee, da erinnern wir uns besser nicht dran. Um Himmels Willen. Nein. Die Büchse machen wir nicht auf. Ey.
So.
Sulfur.
Show...
Dennis war mit dabei. Wir haben mit Lifetime zusammengespielt. Der Sänger war an dem Tag krank, sodass irgendwer anders aus der Band gesungen hat. Und Yogi hat, ich glaube, auch dem Bassisten irgendwie so ein Lifetime-Pullover aus den Rippen gelabert, sodass er umsonst einen coolen Lifetime-Pullover
hat. Nicht nackt sein musste.
Richtig. Wer kennt ihn nicht? Yogi, der nackte Bassist.
Genau. Da hatten wir, glaube ich, einen anderen, so einen Schlagzeuger damals in der Band, der... glaube ich, mit Vorlieben spät zu späteren Zeitpunkten nackt gespielt hat. Um Gottes Willen.
Genau, dann kam irgendwann 97, mit Inane ein paar Mal gespielt, mit Sulfur haben wir, glaube ich, gar nicht so häufig gespielt.
Nee, wir haben aber viele Songs geschrieben.
Wir waren auch häufig im Studio, das war auch echt geil.
Ja.
Genau, wir waren zweimal zusammen im Studio. Wir waren einmal im Laufe 97, waren wir zusammen im Studio. Da haben wir ein paar Songs aufgenommen und dann Anfang 98 waren wir nämlich auch nochmal im Studio. Und ja. Zwischenzeitlich hatten wir dann die dritte Schulte-Wieschen-Show. Die war dann irgendwann Ende August 97 war das Ganze dann. Das war dann auch irgendwie ein bisschen größer angelegt. Ich weiß gar nicht, wer da alles gespielt hat. Also in meiner Erinnerung meine ich, hätten da sogar auch noch Surface gespielt oder sowas.
Das kann
durchaus
sein, ja.
Genau, wir mit Salfa haben da gespielt. Inane haben da gespielt. Das war halt damals meine letzte Show mit Inane, wo ich dann halt quasi den Staffelstab an Heiko übergeben habe, wo wir dann die...
Genau, und ich war der festen Überzeugung, als Olli hier war, dass ich als Gast dort gewesen wäre.
Aber nein,
ich habe so tatsächlich...
Du warst arbeiten dann? Am Arbeiten dran
Ja, gut, aber kann man mal sehen, Alkohol und naja gut, mach die Birne hol, Thorsten, da hast du nie Probleme mit gehabt, so von daher, danke für dein Gedächtnis.
Genau, wir standen zusammen auf der Bühne und haben da lustig musiziert und Yogi und ich standen vorher noch bei mir in der Küche und haben Schnittchen für die Jungs von KS Musik, die an dem Abend den FOH bedient haben, geschmiert, damit sie was zu essen hatten.
Ja. Du dir alles gemerkt hast.
Genau, und das war halt dann auch meine letzte Show mit Inane. Ich habe dann aufgehört mit den Worten, ich war Inane, was dem einen oder anderen bei Inane nicht ganz so... das fanden die, glaube ich, nicht ganz so lustig, wobei ich es anders gemeint habe. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, kann man es so oder so lesen. Ich war Inane sollte ausdrücken, ich war bei Inane, ich war Teil von Inane.
Du hättest noch Eficker sagen müssen.
Ja, richtig, ganz genau. Das hat, nein, aber
und
das
wenn ich nicht wäre, ja, dann
hättet ihr aber da gestanden. Ja. Und überhaupt.
Genau.
Stefan!
So, wollte ich nur mal gesagt. Das aber so nach Dave Mustaine an. Ja.
Aber es war gar nicht so gemeint. Es war einfach, ich bin halt ein gerade wenn mein Bühnen-Ich irgendwo zum Vorschein kommt, bin ich ein doch sehr theatralischer Mensch und auch der den Pathos irgendwie mag. Und,
das war ein geiler Spruch, aber wo ich genau mir vorstellen kann, was du in dem Moment gedacht hast, was aber... So missinterpretiert ja, werden
aber
kann.
Warum habe ich jetzt klar, ein natürlich. Bild von dir vor Augen, wie du auf der Bühne stehst mit einem Umhang?
Ja, der leicht
ich
weht.
War Inane. Also einmal so rübergeworfen und
nach
in sich
mir war Inane ja. Nur noch ihre eigene Coverband.
So sollte es halt überhaupt nicht wirken, Scheiße. Sondern es sollte einfach nur ein theatralischer Ausspruch sein, dass ich jetzt Geschichte bin bei Inane. Und aber ja klar, man kann es auf zwei Seiten irgendwie aus zwei Blickwinkeln sehen. Es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Und ja, die andere wurde dann halt wohl auch genommen, sodass der ein oder andere bei Inane da das, glaube ich, nicht ganz so lustig fanden. Und deswegen dann auch auf Mournful nicht mehr ganz so gut irgendwie zu sprechen waren.
Ah,
weil
okay.
Zu dem Zeitpunkt fing dann nämlich auch mein Kapitel bei Mournful an. Auch die Jungs kannte ich außer, wie gesagt, anscheinend diese komplette Bottropper-Musikszene Mitte der 90er hatte ihren Ursprung im Glockenspielhaus. Weil
Wahnsinn, ne?
Michi, Christoph waren halt auch oben bei Frank in der Gitarrenschule und ja. Daher kannten wir uns und deren Kumpel Frank war, meine ich, auch da. Also Mournful waren im Endeffekt eine Band bestehend aus 4 Gitarristen, wo nur 2 Gitarristen ihr Instrument dann auch gespielt haben. Frank hat am Bass gespielt und jetzt müssen wir wieder im Prinzip so ein bisschen zurückspringen an meine musikalischen Anfänge. Ich habe mit 11 angefangen Keyboard zu spielen. Meine damalige, jetzt wird's ganz wild, meine damalige Deutschlehrerin hat immer sehr viele Referendare mit in den Unterricht gebracht. Jetzt stellt sich die Frage, wie passt mein Keyboard-Spiel zu den Referendaren? Die fand das, weil die unsere Klasse mochte, fand die das eine gute Sache, dass wir doch als Abschiedsveranstaltung für diese ganzen Referendare irgendwelche Sachen aufführen sollten oder so. Und ich habe halt Keyboard gespielt und mein bester Schulfreund damals hat Schlagzeug gespielt. Und da haben wir uns dann halt gedacht, ja, dann lass uns doch eine Band machen. Und ein anderer Freund von uns hat dann halt gesungen und dann haben wir Michael Row the Boat Ashore dann quasi gecovert als Band. Wie hießen wir? T.A.T. Thorsten, Andy und Tobias.
Oh.
Genau.
Ja, toll, ey. Den Andy hätte ich umgenannt in Nils.
T.A.T. Und das ist so wie damals diese Geheimkonzerte von Fettes Brot, wo ich in der Zeche kam, wo die sich Sven, Sven und Sven genannt haben.
Oder Such a Search mit Pain in the Ass.
Ja, genau.
Kennt ihr die SpongeBob-Folge mit den Wikingern?
Oh ja.
Mit Olaf?
Oh ja.
Olaf und Olaf. Und Olaf. Und du bist? Richtig, Günther. Schöne Grüße an André hier, unseren Gitarristen von The Mournful Experience. Der hatte die Geschichte letztens irgendwann bei einem Konzert nochmal auf den Tisch gebracht und wir haben herzlich gelacht.
Ja.
Das war sehr schön. Auf jeden Fall, Tobi, wie wir ihn liebevoll genannt haben, hat halt Schlagzeug gespielt und wir haben dann nach dieser Veranstaltung da bei uns im Klassenraum haben wir uns dann immer wieder getroffen. Ich habe dann mein Keyboard mit zu ihm genommen und ich habe Keyboard gespielt, er Schlagzeug gespielt und er hat mir dann halt quasi so ein paar Schlagzeug-Basics dann beigebracht. Und immer wenn ich dann bei ihm war, konnte ich dann immer mich dann auch hinter das Schlagzeug setzen und habe dann immer mehr in Anführungsstrichen gelernt. Und mit NLT Faith, wie ja damals die Band hieß, in den ganzen Pausen während der Probe bin ich den anderen dann echt einfach hart auf den Sack gegangen, indem ich mich dann da auch in das Schlagzeug gesetzt habe und ein bisschen
hast
geübt habe.
Hast du Bassarfa tatsächlich auch gemacht?
Genau, habe ich das da auch gemacht?
Ja, hast du auch gemacht, ja.
Guck mal, da kann ich mich, das habe ich verdrängt.
Doch, das weiß ich noch.
Sehr schön, genau.
Das weiß ich nicht mehr viel, aber das geht mir hart auf den Sack.
Und dasselbe habe ich dann halt aber auch oben da im Glockenspielhaus gemacht, weil da stand halt auch ein Schlagzeug und ich wurde immer in dem Raum geparkt, wo das Schlagzeug war, sodass wenn ich irgendwie meine Übung durch hatte, dass ich mich dann da halt auch in das Schlagzeug gesetzt habe und da Schlagzeug gespielt habe. Und ich habe hier Jörg Fenhoff, seines Zeichens Gitarrist von Mischievous Bunch, / Inane, habe ich damals Gitarrenunterricht gegeben. Und den haben wir natürlich auch unten bei uns im Proberaum dann gemacht, wo natürlich auch das Schlagzeug stand. Okay. Und dann habe ich das immer so verargumentiert, ey, du kannst besser, wenn ich dann auch Schlagzeug dazu spiele.
Ich gebe dir mal einen Takt vor.
Ja, völlig uneigennützig.
Ja, total. Ja, total. So kenne ich mich.
Aufgeopfert fürs Team.
Ja, richtig. Ja, habe ich dann mir so ein paar Schlagzeug-Skills irgendwie drauf geschafft und die drei, also Michi, Christoph und Frank, wollten halt auch eine kredibile Indie-Rock-Band. Richtung Deftones sollte das Ganze grob gehen, gründen und die haben halt noch jemanden gesucht, der Schlagzeug spielt und da haben sie mich dann halt einfach gefragt, ob ich Bock hätte, Schlagzeug zu spielen. Und dann haben wir, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch kein eigenes Schlagzeug, wir haben dann in der Villa Körner geprobt, im Proberaum hier von Schrammo und von meinem Bruder und so und dann durfte ich halt netterweise das Schlagzeug vom Schrammo dann immer mit benutzen und irgendwann hatten wir dann auch unser erstes Konzert unter dem Namen Mornfucke.
Mornfucke?
Weil, ja, Mornfucke stand auf dem Plakat. Irgendjemand hatte falsch verstanden und da stand, das war auch unser letztes Konzert mit Sulfur. Das war halt hier im OT Eigen damals.
War ich da auch dabei?
Da, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ne?
Genau. Da haben wir das letzte Mal. Du hast
schon echt viel weggesoffen, ne?
Als
Alter, frag nicht. Du, ja, das ist tatsächlich. Also da, ich.
Ist schon erschreckend im Nachhinein, ne?
Ja, wenn pass auf, aber Menschen dir dein Leben erzählen.
Ja, ich habe aber auch tatsächlich, ja, das ist egal. Ich habe zu vielen Dingen einfach nie Nein sagen können. Und wenn einer gesagt hat, lass doch offen.
Kennen wir gar nicht von dir.
Nö, nee, gar nicht. Ne? Also,
Dennis war schon immer ein hart extrinsisch motivierter Charakter.
Absolut. Would you like to? Yes, I can. Ne? Gar kein Problem. Ey.
Naja. Gib mich mal.
Gib mich mal, ja, ja, ja. Und ich, ja, ja, ist egal.
Manchmal braucht man auch nicht mal Nein zu sagen.
Ich war trotzdem besoffen. Ich musste nicht Nein sagen.
Kurzes Augenzwinkern nach links, nach rechts. Was ist mir passiert?
Warum aber auch gleichzeitig nach links und rechts auf.
Genau. Ja, auf jeden Fall nochmal danke, Thorsten. Sehr gerne. Erinnerung.
So, sehr gerne. Letzte Show, genau.
Genau, letzte Show war gleichzeitig die erste Show, die wir mit Mournful hatten. Mit Mournfucke, wie wir damals noch geheißen haben. Ja, und von da an.
Und liebevoll so genannt.
Ja, genau. Und von da an ging es dann weiter. Wir haben dann eine Show irgendwo in der Boy oder in Wellheim unter irgendeiner Kirche organisiert, wo dann Caliban, die zum damaligen Zeitpunkt dann halt auch gerade am Start waren, mit uns zusammen gespielt haben. Die sind ja dann auch irgendwie aus.
Gerd-Kirche?
Nee, nicht in der Paul, das hätte ich gewusst, weil da haben wir nämlich auch geprobt. Das war nicht Paul-Gerhardt-Kirche, das muss dann, glaube ich, irgendwo. Oder war es Badenbrock oder sowas?
Auf jeden Fall unter. Ich glaube, das war Badenbrock.
Unter
großer Straße hoch.
Unter irgendeiner Kirche. Irgendeiner Kirche, irgendwo in so einem Jugendkeller-Gedöns haben wir dann mit Caliban zusammengespielt. Wie hieß denn Caliban früher?
Aber nicht da, wo früher die S-Partys waren, das Ding, oder?
Nee. Die S-Partys, die waren...
Das war auch wenn er dann Grenze, die Horsterstraße hoch und dann rechts rein in so eine Straße.
Ja, wenn du von der Boy ausgekommen bist, da war das links.
Ja, okay. Ich bin von der Stadtmitte gekommen, Entschuldigung.
Da kann ich auch nichts für.
Ja.
Also, ja, das stimmt schon. Aber rechts, ne, Dito. Genau.
Ja, richtig, und dann
bist du rechts rein und dann
war das auf der linken Seite irgendwie, ne?
Genau.
Ja, ja.
Ganz genau. Ja, richtig. Da waren die S-Partys. Da gibt's auch noch.
Da hatte ich jetzt gerade gedacht, dass das da irgendwo war.
Nee. Da war, glaube ich, die Kirche, die du meinst, die ist noch ein Stückchen weiter die Horsterstraße hoch und dann rechts in so ein Wohngebiet rein.
Das kann echt gut, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja, das war.
Weiß ich.
Ja, ist egal, die wurden alle entweiht. Ja. Irgendwie wahrscheinlich. Ja.
Spätestens
geschändet.
Geschändet. Aber Caliban vorher, wie hießen die bevor die?
Hießen die Never Again oder irgendwie sowas? Aus Hattingen. Also immer Hattingen ist es ja.
Ich meine auch, aber ey, da müsste der Nils wissen. Wie hießen Caliban, bevor sie Caliban wurden?
Keine Ahnung, ich habe die tatsächlich das erste Mal unter dem Namen Caliban tatsächlich gesehen.
Ah, okay.
Hab die da damals irgendwo mit Heaven Shall Burn zusammen gesehen, glaube ich in Duisburg haben die irgendwo gespielt oder so damals. Ja, aber da hießen sie schon Caliban auf jeden Fall.
Ah, okay.
Da hatten die noch den alten Schlagzeuger, also wirklich auch, muss auch ganz am Anfang gewesen sein auf jeden Fall. Ich glaube, da hatten die gerade die EP rausgebracht.
Wie gesagt, also da den, ja gut, frag mich nicht.
Das war diese Split-EP mit Heaven Shall Burn, ne? Auf Live Force.
Nee, die kam später.
Ach, die kam später?
Haben die zwei gemacht? War da nicht dieses Split-Programm? Haben die
Die kam deutlich später. Die kam ja nach der, wie hieß die? Asunder von Heaven Shall Burn. Die kam ja danach. Die kam erst nach der zweiten Full-Length, glaube ich.
Da bin ich mir nicht sicher.
Nee, das war tatsächlich, glaube ich, die EP, die sie gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die da schon auf Live Force waren mit der EP. Bevor die, was war das erste Album? Small Boy, glaube ich, war das erste Album, glaube ich.
Mhm.
Also die ja vorgemacht haben auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja.
Okay, ja. Gut.
Konzert. Genau, Konzert, ja. Dann ging es dann halt irgendwie weiter. Dann haben wir noch irgendwie im, wie heißt das? Druckluft, genau, Druckluft Oberhausen. Ja. Da haben wir auch eine Show organisiert. Da haben dann auch Surface haben da gespielt und Upright aus Münster.
Ja, Upright sagt mir auch noch was.
Das war auch ja, so eine, die haben, glaube ich, öfter auch mal mit Surface gespielt.
Ja, genau, richtig. Sagen, das war, weil
ich glaube, bei Oldschool, ne?
Ja, genau. Und der eine Gitarrist kam auch aus Essen irgendwie und der Rest kam aus Münster und genau, die haben dann da gespielt. Da haben wir, das war auch noch so eine lustige Geschichte. Da haben wir irgendwie, glaube ich, versucht, in den kleinen Polo von Frank zwei von diesen, ich nenne sie jetzt mal Kindersärge, da haben wir uns nämlich die PA von KS haben wir uns geliehen.
Ach Gott, ja, diese selbstgebaute.
Von diesen größeren Boxen haben wir da versucht, in diesen kleinen Polo irgendwie reinzukriegen. Das war, ich glaube, es hat nicht geklappt.
Wahrscheinlich hat er keine Heckscheibe mehr gehabt.
Oder so. Richtig, genau. Ja, und da ging es dann halt weiter. Dann sind wir 99 mit Mournful, haben wir dann auf eigene Kosten eine 7-Inch produziert. Da sind wir dann nach Bremen oder hinter Bremen in die Kuschelrock-Studios gefahren. Hier zu Dirk Kusche, der die Mörser gemacht hat und bei Systral auch Bassist war. Genau, die haben wir da aufgenommen. Und durch Studienfreunde vom Frank sind wir an die Castrop-Rauxel, meine ich, kamen die. Also nicht Electric Callboy, sondern irgendwie Clerks haben die sich genannt. Das waren Studienkollegen von Frank. Und über die sind wir dann an Hannes Jeckel gekommen. Hannes Jeckel ist seines Zeichens Österreicher erstmal und Produzent. Er hat früher auch bei Sans Secours hießen die, auch so eine Indie-Band aus Österreich gespielt. Und er ist dann halt unter dem Pseudonym, weil es irgendwelche GEMA-rechtlichen Sachen hatte. Oder so ist er dann unter dem Pseudonym J. Cal als Produzent aufgetreten. Er hat unter anderem auch die, wie hieß es, Resurrected aus Duisburg oder so?
Resurrected.
Ja, ja, genau. Eine Platte von denen hat er halt auch produziert. Und die hatten halt Kontakt zu dem, die haben mit dem zusammengearbeitet und über diese Clerks sind wir dann halt quasi an den guten Hannes gekommen, der dann sich irgendwann ab dem Jahr 2000 um uns gekümmert hat, weil er durchaus Potenzial in uns gesehen hat und uns als, uns als Band aufbauen wollte. Und wir haben dann unsere erste EP von ihm produzieren lassen. Die Aufnahmen haben wir halt auch selber finanziert. Da waren wir dann irgendwo in Dortmund in einem Studio, wo unter anderem auch Gathering und Moonspell und sowas halt irgendwelche Demo-Aufnahmen gemacht haben.
Da kann ich mich
dran
erinnern. Ja, da haben wir, wir hatten ja immer wieder zwischendurch auch Kontakt und ich kann mich dran erinnern, dass du mir das damals noch erzählt hast. Ja,
genau,
ja.
Das war irgendwo in so einem Hinterhofstudio, musste man in die erste Etage und da haben halt diverse Century Media Bands von damals anscheinend irgendwelche Vorabproduktionen gefahren oder so. Auf jeden Fall waren wir da, das war ganz cool. Ja, und mit der Aufnahme sind wir dann im Endeffekt ein Jahr später an Two Friends Recordings oder TFA Records oder wie immer die dann halt auch hießen, aus Berlin gekommen. Das Ganze ist über den unseren Kontakt zu Waterdown, zu der Band Waterdown gekommen.
Ja.
Halt auch Caliban-Umfeld. Ehemaliger Caliban-Gitarrist hat dann halt irgendwann Waterdown gegründet und hier Andy von Caliban war riesen Mournful-Fan und ja, das war dann halt alles sowieso ein man kannte sich halt. Und genau, dann haben halt diese TFA-Leute aus Berlin unsere EP rausgebracht. Über die sind wir dann halt auch, besser gesagt über Waterdown, an den Booker von Waterdown gekommen, der uns dann halt auch mit gebucht hat. Das war ganz cool. Markus, meine ich, hieß er, der früher, glaube ich, irgendwas mit Bobby Peru zu tun hatte. Er war hauptberuflich Booker bei Four Artists. Also er hat halt Seed gebucht.
Ach so,
unter anderem. Und hat halt aber noch seine eigene kleine, sag ich jetzt mal, eher gitarrenorientierte Booking-Agentur gehabt. Und da hat er dann so Sachen wie Waterdown und uns dann halt versucht unterzubringen. Und über den sind wir dann halt auch an ein paar richtig lustige Shows gekommen. Unter anderem haben wir mal eine In-Store-Show im Cortex in Berlin gespielt.
Ach, cool.
Wo ich dann halt mit meinem Schlagzeug hinten zwischen den ganzen T-Shirts halt irgendwie stand und das war ganz geil und Open Airs in mehr so in Richtung Ostdeutschland haben wir dann gespielt. Eine irgendwo, glaube ich, im Harz war das und das war richtig geil, weil das so eine Naturbühne war, mitten im Wald und irgendwie 1500 Leute waren da und wir haben als drittletzte Band gespielt und vor uns haben irgendwelche Local Heroes gespielt, die das Publikum halt dann auch schon direkt an die Bühne gezogen haben und das war, also das war cool. Ja, und dann hat Christoph, unser Sänger, Gastvocals auf der Shadow Hearts von Caliban eingesungen. Und wir haben dann Anfang 2003 im, was ist das, Papestraße? Genau, ja. Da war die Release-Show, da durften wir dann halt eröffnen quasi. Haben dann auch hier mit Heaven Shall Burn und Waterdown und ich weiß nicht, wer da noch alles gespielt hat, haben wir dann da gespielt.
Caliban haben da auch gespielt.
Ja, genau. Weil es deren Release-Show war.
Und an die Show kann ich mich aber auch noch erinnern, da war ich auch da.
Wir haben, die hat der Bugs, hat die, glaube ich, mit
sein,
organisiert. Hey, den Typen, Dieter Bugs, finde ich sowieso echt völlig faszinierend, weil der hat ja früher auch hier den Rottmannshof, die ganzen Hardcore-Shows da gemacht, Mitte der 90er Jahre. Und ich habe den jetzt irgendwann vor anderthalb Jahren, hat er Dance with the Dead in Köln gemacht, auch so eine Synthwave-Band. Und der sieht ja immer noch so aus wie früher. Das ist, ich finde das erstaunlich. Das ist ein Mensch, der nicht altert. Abgefahren.
Auf jeden Fall. Also da habe ich mir auch schon mal gedacht.
Ja. Und man sieht halt immer diesen schwarzen Positive Records.
Richtig.
Ne?
Ja.
Ja, der genau. gehört dazu.
Naja, das ist so sein Trademark. Ne? Ja, auf jeden Fall, weil da schon, wir haben dann, wie gesagt, halt mit Hannes zusammengearbeitet. Nachdem die EP rauskam, wollte er das Ganze dann halt.
Die Monochrome?
Nee, das war das Album. Die EP hieß Light Harvesting Complex.
Ja.
Da hatte Schrammo damals auch das Cover für gemacht. Das war irgendwie seine komische Zimmerpflanze, die da irgendwie drauf ist. Genau, da hat er in Bochum gewohnt, in der Nähe von einer, wie Gustavstraße heißt die, ne? Oh, der Eierberg.
Ja, ja, Eier.
Ja, genau, der hat quasi irgendwie in unmittelbarer Nähe zum Eierberg da gewohnt. Ja. Und da saßen wir den einen oder anderen Abend und haben an dem Mournful Artwork gearbeitet.
Ja, aber krass, aber Mournful war für mich damals immer so eine Band, wo ich immer so das Gefühl hatte, so, boah, das ist gerade so kurz davor.
Es sollte auch dahin.
Ja.
Was dann unter anderem nachher halt auch ein Grund dafür war, weswegen ich ausgestiegen bin.
Okay.
Weil einfach irgendwo, wir haben ein wahnsinniges Tempo vorgelegt, weil Hannes uns da auch hingetrieben hat. Er hat also quasi wirklich einen knallharten Plan aufgestellt und hat gesagt so, okay, wir machen jetzt Zeiträume von drei Monaten. Innerhalb dieser 3 Monate müsst ihr jeweils 4 neue Songs schreiben, die dann halt auch quasi einmal im Proberaum grob vorproduziert haben. Wir treffen uns dann, sprechen die Songs durch und gehen dann am Ende dieser 3 Monate ins Studio, um Demos aufzunehmen. Und am Ende haben wir dann halt, wie viel sind es dann? 12, 16 Songs oder irgendwie sowas halt, okay, die wir krass. Dann quasi an Plattenlabel schicken können, als quasi vorproduziertes Album.
Ja, aber das ist halt genau dieser Schritt, worüber wir schon so häufig gesprochen haben, von diesem romantischen Musikmachen
hin zum Professionalisieren.
Wir versuchen halt, ne? zu professionalisieren und wenn du dann den Einfluss von außen hast, wo wirklich jemand die Managementrolle hat und so ein bisschen distanzierter auf die Sache guckt und einfach Management betreibt, so wie das halt im Beruf auch,
halt Projektmanagement. Stellen, ja.
Du hast halt deine Terminpläne, du gehst die nach, dich interessieren die Inhalte, die Details nicht. Du gehst halt einfach nur hin und sagst, hast du das Ergebnis, was ich von dir brauche oder nicht? Und wenn nicht, dann guckt man halt, welche Konsequenzen das hat oder auch nicht. Ne?
Ja. Genau, und sagen wir mal so, der Vorteil an meinem Schlagzeugspiel war, ich wusste genau, was ich kann und was ich nicht kann und habe dann natürlich auch nur das gespielt, was ich kann, was natürlich zu dem Zeitpunkt der Musik zugute kam. Ich hätte halt aber Schlagzeugunterricht nehmen müssen und zeitlich wesentlich mehr investieren müssen, von Geld her mehr investieren müssen und so. Und ich stand zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr zu 100% hinter dieser ganzen Sache Mournful, sodass ich für mich nicht mehr 100% Einsatz hätte garantieren können und es wäre mir gegenüber unfair gewesen, aber vor allem wäre es halt auch den anderen gegenüber unfair gewesen, wenn ich halt die Person gewesen wäre, die das Ganze, Ganze halt ausgebremst hätte. Und genau, da hatte ich dann halt das Gespräch zuerst mit Frank halt gesucht und habe ihm halt quasi meine Entscheidung dann mitgeteilt. Das war dann irgendwann im Februar, das war kurz nach dieser Caliban-Show, dass ich aussteigen will. Die hatten dann auch relativ schnell einen Nachfolger von mir gefunden, weil Christoph hat zu dem Zeitpunkt in Arnheim da an einem, ich glaube, das ist eine Musikhochschule studiert. Das ist
halt Musik studieren, ne? Irgendwie,
ja, richtig, ganz genau. Und da hat er dann halt Johann kennengelernt, der halt Schlagzeuger aus Köln war. Und den haben die halt dann quasi angelernt. Und ich hatte dann meine letzte Show mit Mournful, war dann irgendwann im März oder April 2003 in Ibbenbüren in der Scheune. Also quasi so das Wohnzimmer der Do-Nots.
Ja.
Wo wir dann halt auch häufiger mal, oder wir haben 2-mal mit Waterdown da gespielt und das war dann halt auch eine Show mit Waterdown. Da hatte ich dann halt quasi so meine letzte Show, die ich mit Mournful gespielt habe. Parallel dazu oder kurz danach habe ich dann aber trotzdem immer noch Bock auf Musik gehabt und habe gesagt, so jetzt willst du wieder Gitarre spielen und habe dann mit Cousin und mit meinem Bruder und mit Schrammo zusammen The Day She Died haben wir dann halt quasi gemacht. Das war dann so ein Gothic Death Metal Gedöns. Also ja, das hattest du ja damals bei Cypher auch. Ich mag halt sehr gerne.
So, wir müssen jetzt mal korrigieren. Wir reden halt von Gothic Metal nicht in, also im klassischen Begriff.
Da wollte ich gerade sagen, das hat tatsächlich nichts mit dem zu tun. Also wenn
nicht mit dem triefigen, kitschigen, sondern halt wirklich
nicht das Thorsten.
Man
muss dazu sagen, Thorsten. Ich fand es immer sehr erstaunlich, wenn wir zusammen im Proberaum waren. Du hattest dann auch immer so eine Also ich glaube, das, was du immer im Kopf hattest, beinhaltet nicht nur deine Gitarrenlinie, sondern halt eben auch alles andere an Arrangement. Und ich glaube halt, wenn wir jetzt solche Dinge, solche so Worte wie Gothic Metal oder so in den Mund nehmen, ich glaube, dann reden wir eher von schönen Melodieführungen und nicht von irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal irgendwie triefigen, weiß ich nicht, keine Ahnung, theatralischen Sachen, eher Richtung Perilous Lost, Moonspell.
Weniger solche Sachen.
Genau, Kramer Talk. Nee, aber da waren immer, ich fand es immer total erstaunlich. Du kamst dann, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war. War auf jeden Fall, ich kann mich noch dran erinnern, du kamst mit einem Vorleger, das war dann irgendwie so ein bisschen Staccato angehaucht irgendwie so, und hast dann auch sofort zu mir gesagt, nee, pass auf, du spielst mal die und die Töne und dann da und da. Und ich habe dann nur gedacht, was will er jetzt überhaupt von mir? Und dann, als du mir das erklärt hast und ich das verstanden habe, dann wusste ich auch so, ah, okay, er hat recht. Nee, deswegen, also, ich glaube, The Day She Died als...
Musik arrangieren, ne? Das ist so...
Ja,
und verstehen.
Da habe ich für mich tatsächlich eine Menge gelernt am Ende des Tages, ne? Weil dann konnte ich dann halt mit dem, was ich dann am Wissen durch Thorsten auch bekommen habe, konnte ich auch andere damit ärgern.
Dass du ein Gesamtbild halt im Kopf hast in dem Moment.
Ja, deswegen, also da, nein, das ist einfach so. Da so dieses weiterzudenken, als meine 6 Seiten das jetzt gerade hergeben. Ne? Halt eben zu schauen, was ist songdienlich, ne? Was kann ich dann da machen, wie kriege ich eine zweite Gitarre damit rein, ne? Wo ist dann Platz für welches Instrument und so weiter. Das fand ich immer erstaunlich und ich habe letztens noch alte Cypher-Demo gehört und ich habe mir nur gedacht, wow, das war für die damalige Zeit echt gut.
Spielerisch hätte es besser sein können, ja?
Ja, das auf jeden Fall.
Weil ich meine, das war rumpelig ohne Ende, ja, aber so die Ideen, die wir hatten, und
die waren stark.
Also das, ich hatte nämlich damals Hannes auch die Sachen mal vorgespielt und er sagte halt auch so, dass wir, was wir beide da irgendwie an, ich meine, es hat ja zu keinem Zeitpunkt haben wir das Gleiche gespielt auf der Gitarre, sondern es waren immer irgendwie unterschiedliche Sachen, die wir gespielt haben, aber die waren dann auch so zurückgenommen, dass noch Platz für andere Sachen irgendwo waren, dass halt Yogi seinen Platz hatte, dass Miguel
auch mit dem Gesang seinen... in der letzten Reihe. Entschuldigung, Herr Neumann. War Absicht.
Nein, aber das hat schon, nein, das hat echt schon, also wir haben uns auch echt gut ergänzt.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, nein, auch als The Day She Died, ich kann mich nur dran erinnern, wie gesagt, ich glaube, du hattest mir das damals vorgespielt oder Olli, einer von euch beiden. Und für mich war das dann wieder so dieser Step dann zurück. Also da so gefühlt hast du dann wieder mehr das gemacht, was für dich, glaube ich, einfach so, wir haben vorhin auch schon geredet, ne, My Dying Bride, ne, und ich, so diese ganzen Peaceville-Bands und so weiter, ne, ich glaube, da war für dich dann auch wieder so dieser Schritt dann zurück zu deiner musikalischen,
genau,
vielleicht auch musikalische Vorliebe, DNA. Herkunft, ne?
Ja. Richtig, ganz genau. Ja, und das ist dann auch irgendwann leider dann relativ zügig zu Ende gegangen. Uns gab es also von 2003 bis 2006, sagen wir jetzt mal grob, wobei unser Sänger dann irgendwann so das letzte halbe Jahr auch schon nicht mehr mit dabei war, weil der beruflich nach München gegangen ist, wir das Ganze irgendwie instrumental noch so ein bisschen am Leben gehalten haben. Ich bin dann Anfang 2006 nach Münster gegangen, mein Bruder hat seine Ausbildung angefangen, Schrammo hat seine Ausbildung angefangen, die mussten zum Teil dann halt am Wochenende arbeiten, ich konnte aber nur am Wochenende proben, weil der Weg von, wir hatten halt irgendwo in Duisburg-Beek oder irgendwo war also unser
Proben. Weltreise, das
war richtig, genau. Ja. Und deswegen ist die ganze Nummer dann halt irgendwann eingeschlafen. Genau, und dann bin ich halt von 2006 an, da habe ich dann im Prinzip erstmal nichts mehr gemacht, weil ich in Münster auch niemanden gefunden habe, der irgendwie sonst Sound machen wollte, wie ich ihn machen wollte. Also ich glaube, ich bin auch schon, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, mit mir zusammen Musik zu machen, weil so wie du jetzt gerade gesagt hast, ich habe halt, wenn ich die Ideen habe, habe ich halt auch eine sehr klare Vorstellung von dem.
Von dem Ergebnis.
Da muss man sich drauf einlassen.
Ja, genau. Also ich bilde mir ein, dass ich nenne es immer so räumliche Vorstellung. So, also ich
du, das war für, du arrangierst halt im Kopf auch schon die anderen Instrumente und richtig, hast eine konkrete Vorstellung von dem, was die machen sollen.
Genau, richtig halt. Dann, gerade für Schrammo bei The Day She Died war das, glaube ich, das eine oder andere Mal nicht besonders einfach, weil ich habe auch selber Schlagzeug gespielt und dementsprechend konnte ich ihm dann halt auch relativ sagen.
Ja, keinen Freiraum lassen, dass er sich selbst entfalten kann. Ja.
Wenn es bösartig nennen willst, ja klar, so halt. Ansonsten, ich habe ihn angeleitet.
Man kann Scheiße auch nett umschreiben.
Ja, richtig. Ja, nee.
Mach das nicht so. Mach das so, wie ich das gesagt habe, dann ist besser.
Nein, aber ich glaube.
Also, habe ich gesagt, du sollst das Becken da so spielen? Nein, das habe ich nicht gesagt.
Aber das ist ja genau das Thema. Wenn du halt mit einer gesamten Song-Idee kommst und nicht nur mit einem Riff, wo die Band das gemeinsam erarbeitet, dann hast du auch schon eine Idee von dem, was das Schlagzeug spielt, von dem, was der Bass macht. Vielleicht an Betonung, weil das ja eh sehr stark ans Schlagzeug gekoppelt ist. Ja. Vielleicht die zweite Gitarre schon im Kopf hast. Und dann ist das schwierig, sich von den eigenen Gedanken zu lösen. Auch wenn manchmal vielleicht noch bessere Ideen kämen,
natürlich.
Verschließt man sich dann auch gerne davor, weil man sagt, ich habe die Idee. Ich weiß, wie man das macht.
Ja, natürlich.
Aber ja.
Und ich finde, das war doch jetzt ein letzter schöner Schlusssatz, dass wir diese Woche hier aufhören.
Weil jetzt haben wir eh ein kurzes Break bei dir. Genau, dann machen wir auch sagen. Hier ein kurzes Break und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau. Mit der Jetzt-Zeit.
Genau.
Dann sind wir im Jetzt angekommen.
We're starting
the Hier now. Und Jetzt. Weil wir sind jetzt im Jetzt. Die Vergangenheit ist vorbei.
Und Muttertag auch.
Seit wann?
Ja,
seit
was?
Jetzt. Weil wir sind jetzt im Jetzt.
Ja, wie? Was?
Also, tschüss, bis nächste Woche.
Ciao.
Bis dann.
Ciao.